Freundes gepflegten Korbball-Sports, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Korbjäger-Podcasts, des offiziellen NBA-Podcasts von The Zone und Box. Ja, nachdem wir letzte Woche die Episode Kobe Bryant gewidmet haben, versuchen wir jetzt diese Woche wieder so ein bisschen zurückzukehren zur Normalität und über den NBA-Alltag zu sprechen. Und Normalität bedeutet in dem Fall natürlich auch, dass er mir wieder gegenüber sitzt. Er, das ist NBA-Redakteur von Box, das ist der Autor des Klassikers Das Nowitzki-Phänomen. Meine Damen und Herren.
Ole Frags, meine Güte, was ist mit dir los?
Ich dachte mal, standesgemäße Begrüßung heute.
Weißt du? Okay.
Die nächste Stufe erreichen sozusagen.
Alles der klar, euer Hochwohlgeboren.
Absolut. Ja, der Vollständigkeit halber, mein Name ist Max Marbeiter, für alle die, die es noch nicht wissen. Und ja, Normalität, ne? Bedeutet bei uns natürlich auch, dass Timing tendenziell generell überragend ist. Also einerseits tatsächlich, weil es gab einen Trade.
12 Spieler, der größte Trade seit 2000.
Seit Patrick Ewing damals zu den Sonics, wie wir sie alle vermissen. Aber das ist natürlich gut, dass wir direkt im Anschluss an diese Nacht, an diesen Trade drüber sprechen können. Timing natürlich andererseits auch noch sensationeller, dass morgen Trade-Deadline ist und wir heute quatschen. Das heißt, ja, unsere Ergüsse, also wir übernehmen zumindest mal keine Garantie für die Halbwertszeit unserer verbalen Ergüsse. Aber das Gute ist natürlich, dass es unsere Patreon-Seite gibt. Denn auf dieser Patreon-Seite könnt ihr uns nicht nur unterstützen, wenn ihr das wollt, und euch damit denen anschließen, die es schon tun, bei denen wir uns auch an dieser Stelle natürlich wie immer intensivst bedanken. Ihr könnt gleichzeitig auch die ein oder andere Extra-Episode euch normalerweise anschauen. Also da gibt es natürlich ein Format, bei dem wir in die Vergangenheit blicken. Es war einmal auf dem Hartholz, bei dem wir uns alte Spiele anschauen. Und es gibt 15 Minutes or Less, bei dem wir uns spontan aktuellen Themen annehmen. Und es besteht die Möglichkeit, dass was passiert, ne, so die nächsten Tage.
Drücken wir es mal so aus, wenn die Timberwolves sich wirklich noch D'Angelo Russell schnappen sollten, was ich für sie befürchte, dann hört man uns diese Woche auf jeden Fall nochmal.
Da könnte noch was kommen und beobachtet das Ganze ein bisschen, wenn ihr wollt. Und ja, genau, wie schon gesagt, es gibt Handfestes. Ole hat es ja auch auf Twitter schon gesagt, die Liga ist einmal durchgewechselt, 12 Spieler gewechselt, da werden wir natürlich zu Beginn intensiv drüber sprechen. Dazu nehmen wir uns eines Kollegen an, der die letzten Spiele genutzt hat, um nochmal 8 bis 15 Schippen draufzupacken. Damian Lillard ist 6 Spiele lang, hat er irgendwie in seiner eigenen Liga gespielt. Dann wagen wir einen kleinen Blick Richtung Zion und sein, wie Ole mir vor 2 Wochen beigebracht hat, Debüt, nicht Comeback in der NBA. Allerdings natürlich gehen wir da nicht extrem in die Tiefe, sollen nur mal so ein paar erste Eindrücke von uns sein, da wir ja den Bandwagon haben, bei dem ich mir die Pelicans näher anschauen werde. Und bei dem wir natürlich dann intensiv über Zion sprechen werden. Dann ja, die Andre Iguodala-Saga darf natürlich im Rahmen der Trade, der anstehenden Trade-Deadline nicht fehlen. Dazu noch kleiner Blick auf das Playoff-Rennen im Westen. Und da auf die hinteren Plätze.
Im Osten gibt's kein Rennen.
Nee, im Osten gibt's kein Rennen.
Also, das ist wirklich, wenn man sich die Tabelle anschaut, es gibt einfach keins.
Wobei die Wizards ja angeblich jetzt noch einsteigen wollen ins
Rennen. Dann ist ja gut. Weißt du, wer im Moment auf Platz 9 ist?
Sind es die Bulls?
Es sind die Bulls.
Ja.
Nur mitten im Geschäft, weil die Magic sich halt auch quasi im freien Fall befinden. Deswegen ist alles noch drin für die Bulletten. Ja. Mein Bandwagon-Team.
Dein Bandwagon-Team.
Du machst das Spaß. Danke übrigens nochmal dafür.
Sehr gerne.
Ganz auch toll.
Danke für den Freaks-Fluch an dieser Stelle.
Kein Problem.
Weil ich glaube, weiß nicht, du kamst und dann ging erst Wendell Carter.
Carter war, glaube ich, ein oder zwei Tage später tatsächlich.
Ja. Genau, und dann Lauri. Mhm. Und jetzt Chris Dunn.
Ja.
Da leistet einer wieder ganze Arbeit.
Du hast es ja so gewollt,
gewissermaßen,
von daher.
Ich weiß auch nicht, was mich da geritten hat.
Aber für eure scheiß Stimmung seid ihr doch verantwortlich.
so sieht's aus. Kann Jim Boylan wenigstens noch ein paar G-League-Player coachen.
Eben.
Und intelligente Timeouts nehmen bei 25 Punkten Rückstand und noch 2 Minuten zu spielen oder so. Aber gut. Bulls in dem Fall gar nicht. Playoff-Rennen im Westen und natürlich, apropos Osten, dann noch ein kleiner Blick auf die erste Spiel von Victor Oladipo, aber da natürlich auch, also die Halbwertszeit solcher Analysen ist natürlich auch nicht allzu groß, deswegen schauen wir nochmal an, so was wir so die ersten paar Minuten von Victor Oladipo gesehen haben. Zum Start aber natürlich der Trade, ja, die Rockets, Nuggets, Wolves und Hawks haben sich zusammengesetzt und haben beschlossen, dass sie selbst und die anderen Spieler haben, die es verdient haben, irgendwo einmal quer durchs Land zu reisen, und 12 Spieler sind gewechselt, dazu Picks gewechselt, und ich glaube, zum Start mal ganz kurz nochmal für einen Überblick, wer ist jetzt wo und welcher Pick ist wo gelandet. Also die Rockets haben sich ihren lang ersehnten Wing geholt, Robert Covington, dazu Jordan Bell bekommen, Cash Considerations sind, glaube ich, nicht geflossen, soweit ich gehört habe.
Nur in seinem Gepäck. Ja, also da hätten vielleicht, in der Gepäck. Sie sind immer dabei, aber.
Da hätten die Bulls als fünftes Team noch mit einsteigen müssen mit Cash Considerations.
Genau.
Genau. Dann,
ist ja noch machbar, also noch ist er nicht finalisiert.
Stimmt, stimmt. Es kann noch sein. Auf jeden Fall die Hawks, Clint Capella und Nene. Die Wolves haben Malik Beasley, Juancho, Hernan Gomez, Jared Vanderbilt, Evan Turner, den Erstrundenpicks der Nets über die Hawks. Dann kommen die Denver Nuggets mit Gerald Green, dem Erstrundenpick der Rockets. Cater, bei dem Namen schalte ich ein bisschen.
Bad Diop
wahrscheinlich dann.
Wahrscheinlich.
Ja. Noah Vonley, einfacher. Und Shabazz Napier.
Und ein Erstrundenpick.
Richtig.
Von den Raketen.
Von den Raketen. Ja, genau, den habe ich gesagt.
Also, sorry.
Aus Houston habe ich gesagt, nicht von den Raketen, aber.
Klar, dass ich mich daran aufgehängt habe.
Ja, finde ich. Aber so kenne ich dich. So ist das nun mal. Mit welchem Team würdest du gerne beginnen?
Ich glaube, mit dem Team, was für die grundsätzlichen NBA-Themen und die grundsätzliche NBA-Relevanz das Wichtigste ist, also mit den Rockets selbst, weil sie sind ja...
Ich dachte, du meinst die Hawks.
Fast. die übrigens auch in das Rennen, in das Playoff-Rennen im Osten jetzt sicherlich nochmal einsteigen. Nee, also ich finde es grundsätzlich einen sehr, sehr interessanten Trade. Also was irgendwie eh klar ist, wenn so viele Spieler bewegt werden, aber es hat für mindestens drei Teams ja irgendwie auch eine relativ klare Implikation für die Richtung, die eingeschlagen wird von jetzt an. Und da sind halt die Rockets für mich das interessanteste Team, weil sie halt jetzt eigentlich zu 100% sich Smallball verschreiben. Also auch mehr, als das jemals irgendein Team, glaube ich, getan hat, wo nicht Don Nelson irgendwie der spirituelle Vater war. Und selbst dort lief ja meistens ein Big rum.
Wobei man aber sagen muss, bei unser Eins bei 5 gegen 5 wäre PJ Tucker auf jeden Fall Center mit seinen gut 2 Metern.
Bei unser Eins, ja. Das stimmt. Aber letzte Nacht hat Isaiah Hartenstein 3 Minuten gespielt und das war das erste Mal seit dem Ausfall von Clint Capella, der die letzten 4 Spiele, glaube ich, schon verpasst hatte, wo ein Spieler über 6'6", also über, das ist, jetzt helfen wir mal kurz, 2,2 Meter, 2,3 Meter, glaube ich.
Nee, ich glaube, das ist sogar noch unter 2 Meter, oder? 6'6", nicht noch knapp, und es ist nicht so, weil Jordan war immer 6'6", glaube ich, und es war 1,98.
Ach so, dann wäre es 1,98. Okay, dann ist es irgendwie noch abgefahren. Aber Moment, ich check das jetzt kurz. Bin mal gut vorbereitet. Ja. Es ist 2,1 Meter.
Okay.
Nee, 2,0 Meter. Also genau 2 Meter. Was soll's?
Ja. 2,0 Meter, schön.
Ja. Haben wir das auch geklärt? Das heißt halt, sie scheißen jetzt komplett darauf, dass es in der NBA eigentlich große Spieler gibt und sagen, nee, wir machen jetzt, also Five Out haben sie ja quasi eh schon gespielt, überwiegend, und häufig am Ende von Spielen sind sie eh auf dieses Lineup mit Tucker gegangen, wo sie halt alles switchen können, wo er offensiv, dadurch, dass er werfen kann, halt einen größeren Wert hatte als Capella, haben sie ihn quasi eh schon bevorzugt. Und jetzt gehen sie da quasi halt all in mit dieser Spielidee. Also sie werden ja trotzdem, also sie haben sich ja Bell zurückgeholt, der jetzt nicht die Antwort auf irgendeine Frage ist, meiner Meinung nach. Und sie wollen anscheinend ja noch einen holen, also entweder per Trade oder auf dem Buyout-Markt. Aber das wird auch keine Starting-Option sein, sondern der Plan ist jetzt tatsächlich, Tucker als Starter zu haben, und das finde ich schon sehr interessant und natürlich auch extrikant, weil er ist 34, wird bald 35. D'Antoni lässt seine Spieler sowieso gerne am allerliebsten 48 Minuten spielen. Für einen kleinen Spieler ist es sowieso noch mal ein bisschen anstrengender, glaube ich, auf der 5 halt zu spielen. Also grundsätzlich dieses eine Position aufrücken ist ja meistens physisch ein bisschen taxierend, weshalb auch relativ viele Stars, von denen das dann mal gewünscht wurde, wie beispielsweise Paul George oder so, halt nie Bock darauf hatten, eine Position aufzurücken. Und ja, die Rockets machen es jetzt aber halt zu 100%. Und Covington ist natürlich jemand, der mit seinen langen Armen, seinem guten Distanzwurf und seiner Unfähigkeit zu dribbeln super bei den Rockets reinpasst, weil er soll ja nicht dribbeln, das macht
er soll nicht dribbeln.
Das machen ja Harden und Westbrook und manchmal noch Gordon und Rivers, aber das muss ja Covington nicht machen. Also mit seinem Spielerprofil passt er da ja eigentlich ziemlich ideal rein in das, was sie haben wollen. Oder wie siehst du das Ganze aus Sicht der Raketen?
Ja, er ist so ein bisschen der Spieler, den sie ja damals in Ariza und auch ein bisschen Luc Richard-Mbamute abgegeben haben, wobei letzterer so, ja, dann am Ende auch nicht mehr so viel gespielt hat, aber es war so eigentlich der Spielertyp, bei dem man sich immer gefragt hat, weshalb sie ihn abgegeben haben, weil man eigentlich gedacht hat, okay, ihr System beruht so ein bisschen darauf, dass sie diese langen Spieler haben mit langen Armen, die auf dem Flügel alles switchen können, die auch mal größere Spieler irgendwie verteidigen können und dann dazu halt noch ihren Dreier treffen. Bei Covington, ich meine, wir haben ihn ja auch mal so diskutiert, so also ein bisschen als den ja großen Preis sozusagen an 3D-Spielern. Also einerseits natürlich, weil er vom Profil her passt, andererseits, weil er bei seinem Vertrag relativ teamfreundlich ist.
Ja,
jetzt habe ich in den letzten Tagen
extrem teamfreundlich.
Also, ja.
Das ist ein sehr guter Deal, wenn man davon ausgeht, dass er jetzt wieder gesund ist. Er hat ja letzte Saison Knieprobleme gehabt. Diese Saison hat er bisher kein Spiel verletzungsbedingt verpasst, aber gewisse Bedenken sind da schon erlaubt.
Ja, und er hat ja, glaube ich, genau nach der OP, genau. Und ich habe jetzt die letzten Tage auch so ein paar Mal gehört, ja, er sei jetzt nicht mehr ganz so, er hätte so durch diese Knie-OP vielleicht einen kleinen Millimeter verloren, was Sprints angeht oder was die Spritzigkeit angeht. Er defensiv nicht mehr ganz so. Und ich meine, der Dreier, also er trifft jetzt dieses Jahr 34,6%. Ja, ist okay. Aber es ist natürlich so, dass du es als Defense so halbwegs irgendwie, also du kannst ihn jetzt nicht komplett offen stehen lassen. Aber er ist jetzt nicht der Sharpshooter, zu dem ich ihn auch teilweise im Kopf gemacht habe. Ich habe es immer so ein bisschen, ja, quasi positiver gesehen. Also ich möchte das jetzt gar nicht schlecht reden, aber das ist dann so ein bisschen Fragen, die ich in den letzten Tagen auch grundsätzlich, also auch vor dem Trade so in Richtung Covington gehört habe, wenn ich mir irgendwie andere Podcasts oder so angehört habe. Da wurde halt auch aufgeworfen die Frage, wie hoch der Wert von Covington ist. Aber wie du sagst, also ich glaube so vom Anforderungsprofil der Rockets her auf dem Flügel passt er da wunderbar rein. Ich meine, ich bin schon gespannt, wie es mit Tucker dauerhaft auf der 5 funktioniert. Also einerseits, wie du sagst, was so seine eigene Physis angeht. Ich glaube, Kraft hat er relativ viel, fand ich auch ganz interessant, so das Duell mit Zion am Sonntag, da hat man es ja auch so ein bisschen gesehen, wenn dann so zwei so, ja, durchaus kräftige Zeitgenossen dann versuchen, sich so ein bisschen einen halben Zentimeter nach links und wieder einen halben Zentimeter nach rechts zu schieben. Und das kann natürlich schon sein, dass das auf Dauer schwierig wird, gerade in der Playoff-Serie dann irgendwann, wenn du alle zwei, drei Tage mehr oder weniger dasselbe Matchup hast und dann irgendwo dich halt noch mehr aneinander reibst sozusagen und auch vielleicht noch ein bisschen mehr spielen kannst, weniger Pausen bekommst. Dabei auch ist natürlich die Frage Richtung Playoffs, war auch so einige Fragen, die ich die letzten Tage gelesen habe, so okay, als die Gerüchte um Capella aufkamen, wie die Rockets das dann anstellen wollen, beziehungsweise wie die Rockets aussehen, wenn sie diesen Lob-Threat Clint Capella nicht mehr haben. Also ich meine, du hast ja gesagt, sie schauen sicherlich noch, dass sie einen anderen Center irgendwo bekommen. Ist natürlich die Frage, wie mobil der dann sein wird, wer das dann genau sein wird. Ich meine, sie haben auch Tyson Chandler, haben sie ja noch, ne?
Theoretisch.
Genau.
Und Hartenstein, der ist ja eigentlich, wenn er ein paar mehr Minuten spielen durfte, in dieser Saison gut gemacht hat, der dann aber immer wieder sofort komplett am Arsch der Rotation verschwindet und auch jetzt, wo Capella verletzt war und man dachte, das wäre ja eigentlich mal eine Gelegenheit, dann einfach gar nicht gespielt hat. Also
ja, vielleicht wollten sie es auch mal so ein bisschen austesten, wie es halt
sicherlich
aussieht.
Ja.
Dann so, okay, wenn sie Capella jetzt irgendwie gehen lassen und dann, aber ich meine, ich fand zum Beispiel auch, du hast jetzt gegen die Pelicans hast du gesehen, dass sie halt dann am Brett schon extreme Probleme bekommen.
Ja.
Das sind dann gerade so, und halt, also nochmal zurück zum Lob-Threat. Das ist natürlich, wurde dann halt die Frage aufgeworfen, wie ist es dann gegen Teams wie zum Beispiel Denver, wie auch die Jazz, gegen die es in den Playoffs eben wahnsinnig gut funktioniert hat, im Zusammenspiel mit Harden eben, weil das halt eins der großen Probleme war in der Verteidigung James Harden sozusagen. Wo bewegt sich zum Beispiel ein Rudy Gobert, wenn hinten dran irgendwie Clint Capella lauert? Also wie containst du sozusagen Harden? Und da bin ich schon mal gespannt, wie das dann aussehen wird. Das wird man jetzt natürlich auf lange Sicht dann irgendwie sehen, beziehungsweise ich meine, ein bisschen in Playoffs kann sich noch wahnsinnig viel tun. Also vielleicht ist das Experiment, kippt es dann gar nicht so ins Extrem, wie wir momentan denken. Oder die Idee, haben sie dann doch noch irgendwie, also die letzten Spiele deuten jetzt vielleicht darauf hin, aber wie gesagt, vielleicht auch einfach aus Testgründen. Und ja, ich meine, ich weiß nicht, ich bin gespannt, also vielleicht haben wir dann irgendwie so einen Doppeleffekt am Ende, dass Harden vielleicht jetzt zwar mehr Spacing um sich rum hat, aber vielleicht weniger Optionen, weil die, also in Größe, also in, zumindest wenn jetzt Hartenstein oder Chandler nicht auf dem Feld stehen oder wer auch immer noch kommt, dann als Lob-Anspielstation fehlen. Oder bringt dieses zusätzliche Spacing? Also ich glaube schon, dass das die Idee mit einem Switchable Wing, der einen Dreier treffen kann, oder zumindest eine halbwegs größere Gefahr darstellt von draußen, dass der Platz schafft, auch für Westbrook natürlich dazu noch. Und ja, da bin ich gespannt. Und es ist halt die Frage, also welcher Robert Covington kommt jetzt da dann wirklich noch? Also wie gut oder wie groß ist der Beitrag von Robert Covington?
Ja. Also vielleicht ganz kurz wegen seinem Wurf. Also das stimmt, die Quote ist in diesem Jahr nicht so gut, aber ich glaube, man muss immer in der Hinsicht mit einbeziehen, dass die Timberwolves überwiegend ohne Point Guard gespielt haben in dieser Saison. Ja. Und er wirklich nicht die besten die besten Würfe jetzt unbedingt auf dem Silbertablett bekommen hat. Und das ist eigentlich genau das, was ihm jetzt winkt. Also die wird er jetzt kriegen. Von daher, ich gehe schon stark davon aus, dass die Quote hochgehen wird. Er muss ja jetzt nicht, keine Ahnung, 48% von der Dreierlinie treffen, aber wenn es zumindest auf 38 steigt, dann ist er, dann passt er wunderbar rein und dann,
absolut.
Dann ist er auch ein Zugewinn. Was diese Lob-Geschichte angeht, also gerade im Hinblick auf die Playoffs finde ich das eigentlich auch eine sehr spannende Frage. Was ich jetzt aber auch gelesen habe und auch ziemlich abgefahren finde, ist im Vergleich zu vor jetzt 3 Jahren, wenn man schaut, wie häufig die Rockets halt Pick and Rolls mit Harden und Capella laufen, das ist extrem eingebrochen. Also das waren in der Saison 16-17 waren das 41,2 Pick and Rolls pro 100 Ballbesitz, was natürlich auch extrem viel ist, aber es war halt auch eins der besten Plays überhaupt in der Liga in diesem Zeitraum. Diese Saison waren es nur noch 18,1, was halt wirklich deutlich weniger ist, und Capella hatte nicht diese Chemie mit Westbrook, die er mit Paul hatte, was ja auch immer noch so eine sekundäre Option war. Und dadurch ist, glaube ich, der Wert davon einfach ein bisschen runtergegangen. Und dann haben die Rockets halt auch analysiert, okay, wir haben sonst eigentlich keine Trade-Assets. Sie hätten noch, ich meine, wir hätten sie abgeben können. Tucker können sie nicht, das ist für die Identität zu wichtig. Mhm. Westbrook und Harden, braucht man nicht drüber reden. Und Gordon könnten sie erst im Sommer wieder traden. Und sie wollen sich halt jetzt verbessern. Und deswegen, sie hatten nichts.
Ja.
Und da haben sie halt gedacht, okay, für unsere Philosophie, die jetzt ja auch ist, Harden ISO ist erstmal unsere Hauptidentität und nicht Pick and Roll irgendwas, sondern das ist die Hauptidentität und Harden will häufig gar keinen Block gestellt bekommen. Da passt es, also da haben wir einen höheren Wert davon, wenn da noch jemand auf dem Flügel ist, der noch eine zusätzliche Wurfoption hat. So in der Hinsicht kann ich das auch verstehen, aber es ist gleichzeitig schon etwas, was sie jetzt erstmal noch ein bisschen stärker auf eine Idee versteift.
Ja, das denke ich schon auch. Wobei gleichzeitig, ich meine, was man natürlich auch sehen muss, also wir blicken jetzt halt natürlich in die Vergangenheit und wissen, dass dieses Play in den Playoffs gerade gegen die Jazz zum Beispiel gut funktioniert hat. Und wir wissen jetzt natürlich noch nicht genau, wie die Rockets aussehen werden, sobald dann mal alles da ist, sobald Covington da ist, dann mit Tucker, was dann genau die Idee ist. Also klar, wir wissen wahrscheinlich, dass...
wir haben eine ziemlich klare Vorstellung davon.
Ja, aber wie es dann spielerisch funktioniert. Also wir wissen schon, natürlich kennen wir die Idee, aber wie es dann wirklich im Endeffekt, wie es sich auswirkt auf die Ergebnisse, wie sie dann Teams wie die Jazz dann genau bespielen werden, beziehungsweise wie da die gegenseitigen Antworten aussehen, das wissen wir noch nicht, glaube ich. Oder zumindest ist für mich noch nicht final einzuschätzen, sagen wir es mal so, ich beziehe es jetzt mal auf mich. Und da, welche Vorteile sich jetzt dann exakt, oder wie sich gewisse Vorteile, von denen wir jetzt ausgehen, dass sie sich ergeben, wie sie sich dann genau auswirken, genauso bei den Nachteilen. Also wie gesagt, ich glaube, die Geschichte am Brett, glaube ich, wird schon nicht so einfach. Je nachdem, wie gesagt, was noch kommt, also setzt sich ja noch schwer abwertend beurteilen. Kann immer abwertend beurteilen.
Das geht immer, ja.
Das geht immer. Abschließend meine ich natürlich. Und von daher ist es klar, es ist jetzt einfach ein bisschen ein neuer Look. Und ich finde auch, ich finde es absolut sinnvoll zu sagen, sie hatten ja, also Ben McLemore hatte seine lichten Momente, aber sie hatten halt lauter, dann hast du Austin Rivers, aber sie haben auf dem Flügel natürlich sehr viele streaky Leute und da so ein bisschen Verlässlichkeit schadet da sicherlich nicht. Du hast auch gesagt, ich meine, es läuft größtenteils über Harden und dann auch noch, wenn nicht, dann auch irgendwie viel Westbrook und weiß ich nicht, vielleicht ist es genau richtig, aber ich bin halt, weil die physische Komponente, bin ich gespannt, wie sie sich auswirken wird.
Ich denke auch. Also es würde jetzt halt irgendwie umso mehr darauf ankommen, dass sie halt im Teamverbund sich dann darum kümmern, dass Rebounds eingesammelt werden, und ich glaube, gegen die meisten Teams ist es jetzt nicht dramatisch, wenn du nicht einen total langen Spieler da hast, und es gab über die Jahre viele gute Teams, die jetzt nicht unbedingt dominant am Brett waren, also die Warriors beispielsweise waren da nie besonders gut, und das ist jetzt nicht unbedingt die wichtigste Metrik, wenn man darauf schließen will, welches Team irgendwie gut funktioniert, ob sie jetzt alle Rebounds holen, aber
nee.
Sie müssen da schon, also gerade im Hinblick auf die Playoffs, kann man auf jeden Fall damit rechnen, dass es ein sehr, sehr großer Kraftaufwand sein wird für die Rockets, wenn sie mit dieser Spielidee gewinnen wollen. Aber ich glaube, dass ich hatte sie vorher halt absolut nicht mehr als Contender für mich auf dem Zettel. Eigentlich jetzt auch nicht unbedingt, aber sie sind eher ein kleines bisschen mehr in die Richtung gekommen, weil ich glaube, für die Idee, die sie haben, sind sie eher ein kleines bisschen besser geworden. Und ich stimme dir zu, natürlich weiß man das jetzt noch nicht so genau, und es kann gut passieren, dass noch irgendwie ein, zwei Personalien sich da noch weiter verschieben. Und sowieso sollte man, finde ich, auch wenn natürlich immer sofort die Leute ihre Noten für die Trades raushauen, so bei, in der Sekunde, wo sie geschehen, wo man vielleicht noch so wie heute Morgen von Walsh und Shams alle paar Sekunden noch vier weitere Spieler in den Trade mit reingeworfen werden. Hauptsache, man hat die Note irgendwie gleich schon so. Das finde ich nicht, aber also grundsätzlich denke ich schon, wie gesagt, für ihre Philosophie war es ein sinnvoller Move, wenn auch riskant.
Ja, so kann man es, denke ich, schon sagen.
Und sie kommen für mich eher wieder so in diese Verlosung von den Teams, die, wenn eine Serie ideal läuft, auch schon weit kommen können. Und das war halt, also vorher hatte ich halt echt gedacht, mehr als die zweite Runde sehe ich eigentlich nicht für die Rockets mit dem, was sie da so veranstalten. Jetzt vielleicht mehr, also ganz vielleicht.
Ja, eben, ich bin mir halt nicht sicher, ob sie jetzt wirklich an die ganz großen Top-Teams irgendwie, ob sie sich da so viel näher rangebracht haben, dass sie ja wirklich eine Serie gewinnen können, aber das ist sich niemand, kann man natürlich so generell nicht sagen, aber es stimmt schon, also vielleicht zu ihrer Philosophie oder zu ihrer Idee passt der Ansatz sicherlich nicht so schlecht. Es gibt irgendwie halt, es bleiben Fragezeichen und naja, mal schauen, wie sich's dann in der Playoff-Serie eben auswirkt, kommt natürlich dann auch im Endeffekt aufs Matchup an.
Was für sie natürlich auch noch ganz nice ist, was man noch dazu erwähnen kann, viele von den Contendern wollten halt Covington haben und viele,
ja,
vor allem diese Art von Spielertyp, der halt lang ist, der auf dem Flügel auch eine gewisse Kraft mitbringt und halt gegen die im Prinzip wichtigsten Offensivspieler im Osten, im Westen, jetzt mal abgesehen von Jokic oder Davis, halt defensiv auch seinen Mann stehen kann. Dafür ist es halt schon einer, den viele haben wollten, der auch ein bisschen, also dessen Lage ein bisschen weniger kompliziert ist als beispielsweise Andre Iguodala, und deswegen ist das in der Hinsicht dann schon für die Rockets natürlich ein großes Plus.
Nee, auf jeden Fall. Bleiben wir beim Rockets-Bezug vielleicht, jetzt die Hawks mit Clint Capella. Man sagt, Trae Young freut sich schon eben auf besagte Lob-Anspielstation. Aber welchen langfristigen Sinn ergibt die Verpflichtung? Also ich meine, es wurde jetzt auch die letzten Tage ein bisschen spekuliert, dass John Collins nicht mehr ganz unantastbar ist. Halt, glaube ich, im Sommer müsste man seinen Vertrag verlängern.
Könnte man.
Also da könnte man, ja, genau.
Da kann er erstmals eine Rookie-vorzeitige Extension bekommen, sonst wäre er den Sommer drauf dann.
Ja, genau. Ah, stimmt, sowas, genau. Aber das ist halt, dass die Hawks, also habe ich jetzt irgendwie gehört, dass die Hawks sich halt nicht sicher sind, wie der Vertrag aussehen wird, also ob sie da nicht sehr viel bezahlen müssen, vielleicht auch mehr, als sie bezahlen möchten. Und dann eben halt, dass Capella sozusagen die Big-Man-Rolle übernimmt. Aber ich meine, im Endeffekt, ja, das Jahr ging vielversprechend los, als Collins noch da war. Dann war Collins weg wegen seiner Dopingsperre und es ging irgendwie gar nichts mehr so richtig. Ich weiß nicht, ein mobiler Center, der dir Länge mitbringt, der dir Füße mitbringt, mit dem du Pick and Roll laufen kannst, gerade wenn du ein Spiel hast wie Young, ergibt schon Sinn. Aber wie siehst du jetzt so generell, oder wie ist für dich so der langfristige Nutzen dieses Deals aus Hawks Sicht?
Ich finde es aus ihrer Sicht ein kleines bisschen schwerer zu verstehen. Also, dass sie ein Center haben wollten, finde ich legitim, einfach weil Collins auf der 5 nicht funktioniert. Das ist bisher einfach nicht seine Position und defensiv wie offensiv war das halt einfach keine Ideallösung. Und also sie wurden ja mit Andre Drummond in Verbindung gebracht, auch mit Steven Adams. Capella ist im Vergleich zu beiden die günstigere Option. Ist, glaube ich, auch vom Typ her ein bisschen pflegeleichter als Drummond, der halt gerne den Ball auch bekommt, um irgendwie selber zu kreieren. Capella ist halt eigentlich relativ klar darauf fokussiert, abzurollen, und das wird mit Trae Young auf jeden Fall, denke ich, ganz gut funktionieren. Also in der Hinsicht im Vergleich zu einigen anderen Optionen okay. Also auch, man muss ja bei den Hawks sagen, die haben so wenig Spieler, die irgendwie ein gehobenes NBA-Niveau haben, dass da wirklich jeder, der das mitbringt, hilft, und das tut Capella. Man kann, glaube ich, darüber streiten, inwieweit seine Produktion und seine Zahlen dadurch geschönt waren, dass er halt jahrelang mit Harden und Paul zusammengespielt hat, die ihn halt gefüttert haben. Aber wie gesagt, er dürfte auch dort gefüttert werden. Was dann wiederum die Frage ist, da er halt offensiv ziemlich eindimensional ist, wie das dann neben Collins passen soll. Und deswegen wirft es bei mir dann auch die Frage auf, ob die Hawks entweder sagen, gut, Capella wird seinen Trade-Value wahrscheinlich auch nicht irgendwie gleich verlieren, weil er einen ganz guten langfristigen Vertrag hat, der auch nicht alt ist. Wenn es nicht so gut passt, kann man den ja auch irgendwie wieder weiter bewegen. Oder ob es halt wirklich heißt, Collins eher nicht. Und da bin ich jetzt auch auf die nächsten Tage gespannt, wie viele Gerüchte es da noch so geben wird, weil auch Collins größte Stärke ist Abrollen. Er kann zwar werfen im Gegensatz zu Capella, aber das, was er am meisten macht und was er eigentlich auch am besten macht offensiv, ist halt dieses Abrollen. Und deswegen, ja, der Fit zwischen beiden ist ist kurios, würde ich sagen. Und grundsätzlich bin ich halt mittlerweile, wenn es jetzt nicht ein Superstar-Center à la Jokic oder Embiid ist, denke ich halt immer, warum dafür groß was opfern? Also man kriegt ein quasi Durchschnittscenter mit einer normalen Produktion, kriegt man halt mittlerweile wirklich sehr günstig, weil die Position einfach nicht mehr diesen Value hat. Und sie haben jetzt einen mittleren First geopfert, plus den auslaufenden Vertrag von Turner. Gut, der ist jetzt nicht schlimm. Sie haben dadurch sogar kurzfristig ein bisschen Geld gespart, was auch abgefahren ist. Aber sie haben halt im Sommer so viel Geld und es gibt so wenig Free Agents, dass man halt auch hätte denken können, okay, behalt doch den First und holt euch dann im Sommer irgendeinen Center, der die Rolle auch ausfüllt. Weil diese Saison, ich meine, die haben bisher 13 Siege geholt. Es ist jetzt nicht so, dass Capella da reinkommt und dann stürmen sie jetzt die Eastern Conference und machen ein Team nach dem anderen platt. Das ist ja immer noch kein gutes Team. Und ich glaube, so gut ist Capella auch nicht, dass man jetzt sagen kann, der kommt jetzt hier rein und auf einmal ist das dann ein total seriöses und super funktionierendes Team, was irgendwie nochmal richtig angreifen kann. Ich glaube, letztendlich ist er ein guter Rollenspieler, aber so einer dreht ja jetzt nicht deine Saison komplett um, wenn ansonsten nichts funktioniert. Und bei den Hawks, ich habe jetzt die letzten Tage nicht mehr geguckt, aber die letzten Male, wenn ich nachgesehen habe, hatten die schlechteste Offense und die zweitschlechteste Defense. Also es ist jetzt nicht so, dass da irgendwie nicht relativ viel im Argen liegen würde. Deswegen denke ich da halt, gut, muss man da jetzt wirklich groß was opfern.
Ja.
Deswegen sehe ich es aus Ihrer Sicht eigentlich eher kritisch.
Ja, klar, also ich meine, einen First zu opfern tut natürlich weh, zumal ja bei den Nets, also Lottery wird es wahrscheinlich nicht werden, aber
Nö,
wird
aber es
jetzt.
wird halt sehr am Anfang da draußen. Also
Ja,
irgendwie so
genau.
15, 16, 17 Pick wird es halt wahrscheinlich
Ja.
sein. Und der ist ja jetzt per se nicht wertlos.
Nee, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Andererseits, ich meine, du hast es ja auch gesagt, also sie haben jetzt keine Riesenauswahl an richtig verlässlichen NBA-Spielern im Kader und jetzt. Ja, es ist natürlich, ich meine, jetzt wie gesagt, einen Center zu bekommen, der natürlich auch in einem für ihn sehr, sehr positiven Umfeld, rein persönlich mit einem Spieler, oder mit einem Ballhändler, der eine sehr große Gravitation mitbringt, der ihn dann auch einzusetzen weiß und dadurch natürlich auch ihn ein bisschen glänzen lassen kann, der aber da schon zumindest mal einen gewissen Standard gebracht hat, spielerisch. So zu holen, klar, das Fragezeichen sehe ich schon auch, dass du jetzt eben nicht weißt, wie Capella außerhalb Houstons funktioniert, wenn er nicht neben Harden spielt, aber du hast mit Young zumindest mal jemanden, der auch weiß, wie er andere einzusetzen hat. Also von daher, und da zu sagen dann, okay, ich meine, Geld ist immer schön und gut zu haben. Es ist natürlich die Frage, wie interessant du als Free Agent Destination bist. Also gerade wenn es natürlich auch nicht so viele gibt und natürlich hast du mehr Geld zur Verfügung als andere Teams, aber als Team, das jetzt eine Saison hinter sich hat, in der sich viele zumindest erwartet haben, dass es ein bisschen vorwärts geht und in der es dann aber eigentlich überhaupt nicht vorwärts ging und der es dann teilweise echt so schlecht aussah, dass es dann irgendwie schon wieder irgendwie ganz komische Gerüchte gab. Also wer weiß, da weißt du ja nicht, was dran ist, aber trotzdem ist eben dieser zumindest kleine Entwicklungsschritt ist so ein bisschen ausgeblieben und dann ist natürlich die Frage, wie sehr du dann Free Agents potenziell anziehst und vielleicht, wenn du irgendwann sagst, als Verantwortlicher oder als verantwortlichen Team, okay, wir wollen jetzt irgendwie mal, also wir wissen klar, über den Draft können wir Spieler bekommen, wir wissen, wir können mit einem Pick vielleicht noch irgendwie andere Spieler bekommen, aber wir wollen uns jetzt auch mal so ein, ja, wir wollen mehr wirklich verlässliche Spieler uns irgendwie an Land ziehen und dann hast du irgendwie die Möglichkeit, Capella zu bekommen, auch wenn der Fit mit John Collins, wie du sagst, jetzt vielleicht nicht optimal ist, auf dem Papier. Wenn du aber selber natürlich auch dran zweifelst, wie du mit John Collins weitermachst, kommt natürlich dazu, aber dann kann ich es zumindest halbwegs vielleicht nachvollziehen. Also ich glaube jetzt nicht, also kurzfristig weiß ich nicht, ist egal im Prinzip, weil auch wenn die Playoffs nicht außer Reichweite sind, glaube ich, ist das jetzt nicht das primäre Ziel, aber irgendwann musst du ja in Atlanta zumindest mal, also du hast den Spieler, der jetzt, in die All-Star Starting Five gewählt worden ist, gut, das ist natürlich auch immer eine sehr, sehr subjektive Geschichte und jetzt nicht zwingend immer das, oder nicht zwingend das ganz große Merkmal, aber zumindest hast du hier einen sehr, sehr namhaften jungen Spieler mittlerweile und irgendwann muss es ja mal losgehen sozusagen. Und damit es losgehen kann, brauchst du eben verlässliche NBA-Spieler und vielleicht war das dann einfach der Punkt zu sagen, okay, wir versuchen es jetzt halt einfach mal. Keine Ahnung. Hätt's andere Möglichkeiten gegeben? Bestimmt. Aber vielleicht zahlt sich auch am Ende aus.
Vielleicht. Aber es klingt irgendwie so ein bisschen, als wären sie in einem, als bräuchten sie ein Auto, hätten aber kein Geld, sind also mal auf einem öffentlichen Parkplatz rumgelaufen und haben ausprobiert, welche Tür offen ist. Eine ist dann offen und mit der wollte sie dann wegfahren. Das ist, ist auch eine
Art von... Clint Capella, aber vielleicht ein bisschen unrecht.
Es war auch bewusst ein bisschen übertrieben formuliert, ja. Aber ich wollte nur darauf hinaus, dass das irgendwie eine interessante Strategie ist. Aber also, weil mir ging es auch nicht darum zu sagen, so sie haben im Sommer Geld, also können sie einen Max-Deal für irgendeinen Center raushauen, sondern eher vielleicht irgendwen, aber ja, du hast schon recht, also letztendlich, sie verhageln sich damit jetzt auch nicht großartig irgendwas. So, von daher kann man das schon mal ausprobieren. Capella ist ein ordentlicher Center, also ein überdurchschnittlicher Center, und ich glaube, das ist vielleicht für sie auch erstmal ein Startpunkt. Für mich ist jetzt halt wirklich die große Frage, ob das bedeutet, dass sich der nächste Move quasi noch da dranhängen wird. Oder ob sie einen Weg finden. Also ich meine, sie haben über die Jahre ja auch Alex Len und Dwayne Dedman, die vorher nicht werfen konnten, zu Shootern gemacht. Ich weiß nicht, ob das bei Capella möglich sein wird, weil die Wurfbewegung schon echt extrem hässlich ist und er ja auch keine Freiwürfe werfen kann. Aber wer weiß. Also vielleicht wollen sie Collins auch noch mehr zum Shooter machen. Kein Plan.
Ja.
Es gibt zumindest ein paar Ansätze.
Ich meine, sie haben jetzt eine lange Testphase.
Das stimmt, ja.
Also, von daher.
Außer Collins wird morgen getradet. Stay tuned.
Ja, ich bin ganz kurz, ich meine, die Gerüchte gab es ja auch, hättest du Capella gerne in Boston gesehen? Oder?
Also, sagen wir mal, als Upgrade gegenüber Kanter hätte ich ihn schon genommen, aber wäre halt immer drauf angekommen. Also auf keinen Fall hätte man dafür jemanden wie Smart abgeben sollen. Meiner Meinung nach hätte man auch Theis nicht abgeben sollen, weil das mit seiner Switchability defensiv unter Umständen sogar ein leicht wertvollerer Spieler ist, was also der zudem auch günstiger ist. Von daher, nee, also so im Vakuum, der Spieler wäre schon ganz gut, aber wenn man dann überlegt, was dafür wahrscheinlich nötig gewesen wäre, dann wäre es ein bisschen schwieriger geworden. Wenn man sich da jetzt auch an so einen komplizierten 400-Team-Trade drangehängt hätte und einen ganz stark geschützten Pick oder so abgegeben hätte, dann wäre es was anderes. Aber das wäre halt von der Gehaltsstruktur wieder schwierig geworden. Deswegen fand ich das schon ganz gut, dass sie sich da wohl rausgehalten haben. Ich hielt es auch nicht für, also von Anfang an nicht für eine wirklich realistische Option. Ich glaube, die Celtics werden im Moment halt sowieso grundsätzlich in jedes Center-Gerücht mit reingeschmissen, weil man denkt, oh, die sind doch klein. Aber also, dass man da irgendwie ein, zwei Gespräche führt, ist da sicherlich auch realistisch, aber wie dringlich da irgendwas dann wurde, ich habe meine Zweifel. Also auch, ja. Sie wurden ja auch mit Drummond und so in Verbindung gebracht, und da kann ich mir gut vorstellen, dass das auch eher von der anderen Seite kam und vielleicht von den Pistons gefragt wurde, hey, ihr braucht doch ein Center, wie wär's denn mit Andre Drummond, was gebt ihr uns dafür?
Und somit gab es Gespräche.
Ja, eben. Das sind auch Gespräche. Man muss immer auf das Wording achten.
Warst du überrascht, dass die Nuggets dann in diesen Trade auf einmal eingestiegen sind? Ich meine, da kommen wir ja später wahrscheinlich auch noch dazu. Es wurde ja am Anfang viel diskutiert, dass die Warriors das vierte Team wären. Mhm. Jetzt sind es die Nuggets. Ich war ein bisschen, dass die Nuggets was tun, hat mich jetzt nicht wahnsinnig überrascht, einfach weil man ja wusste, dass sie eine sehr, sehr volle und auch hochkarätig besetzte Bank haben.
Ja.
Und dass sie da viele Möglichkeiten haben. Deswegen habe ich mir schon gedacht, und weil halt auch eben die Schwierigkeit ist, eben wie gibst du diesen ganzen talentierten Spielern genau die Minuten, die sie dann auch brauchen, um ihr Potenzial irgendwie so gut wie möglich ausnutzen zu können. Das nicht, aber dass sie dann da und auch so jetzt mit dem Ergebnis involviert waren, hat es dich überrascht, oder?
Ja und nein. Ich kann es aus ihrer Sicht dann schon ganz gut verstehen, weil sie haben sich im Prinzip ja den Erstrunden-Pick, den sie im Sommer für Jeremy Grant abgegeben haben sie jetzt wieder reingeholt. Auch das ist ja das ist ja der Pick aus Houston. Das heißt, der wird jetzt nicht wahnsinnig hoch sein, aber es ist einer, also sie haben ja über die letzten Jahre sehr häufig am Ende also relativ weit oben noch sehr gut gedraftet. Also ich glaube, sie haben da auch einfach ein relativ großes Vertrauen in ihre eigene Scouting-Abteilung, auch zu Recht. Deswegen war es für sie, glaube ich, als sich die Möglichkeit auftat, einen Pick zu bekommen, sind sie halt opportunistisch gewesen. Also spielerisch, ja, der Hauptaspekt, die Rotation war zu groß, ist jetzt ein bisschen kleiner. Das finde ich halt in der Hinsicht richtig, zumal Beasley und Hernan Gomez beide im Sommer auch Restricted Free Agents geworden wären. Also beide teurer geworden wären. Und Beasley haben sie ja vor der Saison versucht zu verlängern für, ich glaube, 3 Jahre und 30 Millionen. Das war ihm zu wenig, was dann darauf hinweist, dass das auch im Sommer relativ, also im jetzt anstehenden Sommer relativ schwierig gewesen wäre. Er spielt zwar auch absolut keine gute Saison, aber naja, ich glaube, da hat man halt auch anerkannt, wahrscheinlich verlieren wir den halt sonst ohne Gegenwert, deswegen machen wir jetzt nochmal was. Und von daher, ja, fand ich das okay. Ich halte zwar von dem eigentlich immer noch nach wie vor relativ viel. Ich glaube auch, dass es den Wolves sehr gut tut, dass sie ihn bekommen haben. Und auch Hernan Gomez traue ich eigentlich noch einen gewissen Entwicklungsschritt zu. Aber die Nuggets haben sie halt nicht wirklich gebraucht. Sie haben halt auf dem Flügel Michael Porter, der sich mittlerweile ja wirklich so ein bisschen etabliert hat und der auch ohne Zweifel das größte Talent ist, was sie da rumlaufen haben. Dazu Torrey Craig, der ein besserer Verteidiger ist als Beasley und Hernan Gomez und deswegen halt hinsichtlich Playoffs, glaube ich, auch der wichtigere Spieler geworden wäre. Und so finde ich es dann insgesamt in Ordnung. So bei Napier und Vonleh muss man jetzt halt schauen. Also jetzt gerade ist ja Plumlee verletzt, da könnte man halt Vonleh so als Backup-Center-Option schon gebrauchen. Bei Napier, den brauchen sie eigentlich nicht, weil sie genug Guards haben. Es gibt aber andere Teams, die vielleicht noch einen Point Guard haben wollen. Deswegen, wer weiß, ob der morgen noch in Denver ist.
Zusätzlich, also mit Pickets wieder hast du Theorie. Das heißt ja auch, dass man davon ausgeht, dass sie aktiv bleiben. Also, ja. Dass es jetzt nicht zwingend der letzte Deal war, in den sie jetzt eingegangen sind. Und von daher, klar, auf jeden Fall kann da noch was passieren. Ich bin ja sehr gespannt, ob sie noch in die... Ich meine, Jrue Holiday ist ja jetzt offiziell nicht mehr... Soll jetzt nicht mehr gehen. Andererseits habe ich gestern im Lopez gehört, dass da hat Brian Windhorst nochmal von einem Gespräch mit David Griffin erzählt, damals noch zu Cavs Zeiten, in denen er gesagt hat, also kein Spieler ist untradebar, also abgesehen natürlich von diesem LeBron damals.
Und jetzt diesem Zion. Und jetzt diesem Zion.
Und jetzt diesem Zion, ganz genau. Also von daher, also offiziell natürlich sind jetzt wahrscheinlich die Pelicans nicht drauf aus, Holiday zu traden, aber vielleicht könnten die Nuggets ein Paket schnüren, jetzt auch mit den Spielern, die sie jetzt bekommen haben, plus diesen Pick eben. Ich weiß, oder dürfen sie den Pick überhaupt traden? Kann man den einfach weitergeben? Klar. Schon, oder?
Picks kannst du eigentlich.
Keine Restriktionen.
Solange du nicht. Es ist ja nicht ihr eigener, deswegen dürfen sie den, glaube ich, ohne Probleme weiterschicken. Also.
Ja.
Würde mich jetzt zumindest wundern, wenn es nicht so wäre.
Ja, genau. Nee, also von daher, vielleicht passiert da irgendwie noch was. Und im Endeffekt, ja, wir haben, wie gesagt, also du hast ja Beasleys Probleme, die sie angesprochen, wie gesagt, es ist, glaube ich, einfach, das haben wir ja schon oft gesehen, war ja auch letztes Jahr ein Boston-Thema, so dieses, irgendwann hast du so viel Talent, dass es einfach schwer ist, dieses Talent zu verteilen und dieses Talent dann wirklich so einzusetzen, dass es wirklich richtig genutzt werden kann. Und da kann natürlich auch wirklich sein, dass A, die Nuggets die Minuten jetzt besser verteilen können, B, auch Beasley davon profitiert, wenn er einfach in Minnesota eine deutlich größere Rolle einnehmen kann. Und ist natürlich für ihn jetzt auch kurz vor der Restricted Free Agency, ist natürlich auch eine relativ gute Situation, dass er sich dann da jetzt irgendwie nochmal zeigen kann. Ne?
Ist auch nötig. Also wenn man sich auch so seine Year-by-Year-Zahlen anguckt, ist halt schon auffällig. Der hatte letztendlich eine Saison, die richtig gut war. Zwar die letzte, wo er halt auch 40% von der Dreierlinie getroffen hat, wo vor allem Harris ja eine ganze Weile gefehlt hat und er halt recht viel gespielt hat und gezeigt hat, dass relativ viel in ihm steckt, aber in allen anderen Jahren waren diese Zahlen halt deutlich, deutlich niedriger. Und also jetzt in dieser Saison ist es halt auch immer mit einer variierenden Rolle in der Rotation, trifft halt 39% nur aus dem Feld, was jetzt nicht gut ist. Also es ist jetzt nicht unbedingt ein klassisches Contract hier, wie man das haben will. Von daher ist es, ja, ich denke, dass es der Spieler, der vielleicht am meisten profitieren kann von diesem ganzen Trade, wenn er das annimmt, dass er jetzt in Minnesota ist, aber warum nicht? Ich meine, bei denen ist zwar die Saison mittlerweile auch schon ziemlich extrem im Arsch, muss man sagen, aber das heißt ja nicht, dass man sich da dann nicht individuell noch ein bisschen beweisen kann.
Aus seiner Perspektive, das hat man ja auch schon oft gesehen, also für das, wenn es um den neuen Vertrag geht, verständlicherweise auch, also es ist überhaupt keine Kritik oder so, ich meine, dass du dann gerne da noch eine Schippe drauflegen wirst und wenn du natürlich die ganze Zeit so ein bisschen, wenn deine Rolle nicht definiert ist und du dann mal hier, mal da irgendwas versuchen musst, ist es natürlich schwerer, als wenn du klar weißt, okay, so, das sind mehr oder weniger meine Minuten pro Spiel, das ist meine Aufgabe und da glaube ich, oder kann ich mir vorstellen, dass es bei den Wolves besser funktioniert. Was halten wir denn allgemein so von den Wolves jetzt? Also du hast ja schon gesagt, Ich hab auch dein Twitter-Feed natürlich, den habe ich natürlich permanent im Auge.
Natürlich.
Also fast sekündlich eigentlich.
Ich habe auch Benachrichtigungen für mich selbst eingestellt, damit ich merke, wenn ich was von mir gegeben habe.
Also lass mich dir objektiv sagen, das lohnt sich auf jeden Fall. Also kann ich verstehen.
Danke.
Zu nee, gütig. Ja, genau. Dass der Wolf seinen Rüssel will. Und
oh Mann, ja. Diese Übersetzungen sind echt immer wieder richtig dumm, aber macht Spaß.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und dass er dafür auch viel unternimmt. Also, dass er dafür vieles tut. Und ist dieser Trade jetzt eigentlich Schritt 1 zu einem potenziellen Deal mit den Warriors und rund um D'Angelo Russell? Oder hat, also ich meine, Beasley Gomez hast du ja gesagt. Herrmann Gomez.
Mario Gomez haben sie auch noch mitbekommen.
Mario Gomez haben sie auch geholt. Ja, sie haben halt einen Vollstrecker gebraucht, ne, der die Dinge halt auch mal macht.
Haben sie, haben sie wirklich. Endlich mal ein Finisher, ja.
Ja, genau. Hernan Gomez natürlich. Und dazu eben diesen Pick der Nets, der eventuell natürlich auch nach Golden State gehen könnte dann aber, oder?
Möglich. Also es kann sein. Es ist für mich immer noch echt relativ unverständlich, warum sie so krass versteift sind darauf, dass es nur diesen einen Point Guard gibt auf der Welt. Und jetzt haben sie auch den letzten, den sie noch hatten, ja weggeschickt. Also Napier ist ja... Es war ja der letzte, also wer braucht schon Point Guards, wenn man Basketball spielt? Wir alle wissen, dass es eigentlich am besten ist, wenn keiner klassische Ballhandling-Duties übernehmen kann. Also, weil da wird der Ball halt einfach mehr gepasst, nicht wahr? Ja. Genau, so ist es nämlich.
Ja, Team-Basketball. Du wirst ja keinen Ballhawk haben.
Ich meine, vielleicht macht Evan Turner jetzt den Point Guard, bis Russell dann kommt. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber ja, dieses zusätzliche Asset ist vielleicht eine Möglichkeit. Und auch, also... Theoretisch wäre das natürlich mit Beasley jetzt auch nicht anders, den man auch noch irgendwo reinwerfen kann. Und wenn man völlig verrückt ist, ich meine, über die letzten Tage wurde dann ja auch der Name Andrew Wiggins gehandelt, wie sie das schaffen wollen, dass der halt wo reinkommt, wo gewisse Quellen sagen, da muss man mindestens 2 Erstrunden-Picks drauflegen, damit den jemand nimmt. Vielleicht machen das die Warriors, keine Ahnung. Vielleicht finden sie auch noch einen Weg, die Warriors als 5. Team in diesen ohnehin schon viel zu großen Trade noch mit reinzunehmen. Nichts ist ausgeschlossen, aber also ausgeschlossen ist eigentlich nur, dass die Wolves mit Russell und Towns dann glücklich werden. Oder dass die beiden miteinander glücklich werden, weil sie endlich ihre Best Buddies haben. Ja, ich irgendwie, sie haben jetzt gerade 12 Spiele in Folge verloren und trotzdem mache ich mir halt eher um die Zukunft Angst als um die Gegenwart bei den Wolves. Das ist übel.
Ja, ich meine, du hast ja via Twitter hast du ja auch begründet, weshalb du das Zusammenspiel der beiden Best Buddies nicht so optimal findest. Und zwar eben, dass der eine, das denken beide, sie seien Superstars, und jetzt kommt noch einer dazu, der ihnen auch sagt, dass der jeweils andere ein Superstar ist und dass da dann irgendwie so eine Zufriedenheit dann irgendwie einkehrt und nicht so der, ja, dass da der Drive irgendwie fehlen konnte. Also ich muss auch sagen, ich fand auch schon wieder geil, dass Towns gesagt hat, dass er gewohnt ist, disrespected zu werden, nachdem er jetzt kein All-Star ist.
Ja, der Nummer 1 Pick. Als Nummer 1 Pick wirst du nämlich grundsätzlich immer hart unterschätzt.
Und der auch nach Einvernehmen ligaweit eigentlich als einer der besten Offensivspieler der NBA gilt.
Ja.
Also, und ich finde über dieses Trotzi geht mir mittlerweile echt ein bisschen auf den Sack, muss ich sagen. Also dieses, wenn ich jetzt meinen Willen nicht bekomme oder beziehungsweise wenn ich jetzt nicht ins All-Star-Team gewählt werde oder wenn ich nicht, dann ist alles scheiße, sind alles scheiße und keiner mag mich und keiner weiß mich zu schätzen. Das kriegst du mittlerweile so oft mit und ich meine, ich finde, Zach Lowe stellt immer die ganz nette Frage, ja, wen hättest du denn rausgenommen stattdessen?
Ja.
So.
Vor allem, er hat irgendwie 30 Spiele gemacht.
Ja.
Und das letzte Spiel, was die Wolves mit ihm gewonnen haben, war vor Thanksgiving.
Das ist echt so lange her, oder was?
Das ist, ja, also... Ich habe es vor ein paar Tagen gelesen. Ich weiß nicht, ob das jetzt immer noch aktuell ist, aber ich muss ja eigentlich. Sie haben ja die letzten 12 Spiele alle verloren. Er war sehr lange raus und sie haben sehr lange nicht gewonnen. Also von daher müsste das schon,
hinkommen. Könnte hinkommen.
Ich weiß dann auch nicht, wo das Argument ist, um zu sagen, ja, der Rüdiger Gobert mit dem jetzt dritt- oder viertbesten Rekord im Westen, den nehmen wir aber nicht mit, weil du hast ja 30 Spiele gemacht und da hast du mehr Punkte aufgelegt. Das ist ja das einzige Argument. Das ist ja, naja, aber Hauptsache es ist Disrespect.
Genau, logisch. Hauptsache es ist Disrespect. Und das, also dieses, ja, das nervt mich, so diesen beleidigten Tough Guy irgendwie nach außen drehen zu müssen. Er ist ja nicht alleine, das war jetzt nur das Beispiel, aber nee, worauf ich dann eigentlich hinaus wollte, ich meine, wir hatten ja auch schon die Situation, in der er genau das Gegenteil eines Best Buddy im Team hatte. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, als Jimmy Butler in Minnesota spielte.
Ja, das ist genau der Typ, den der bräuchte. Wenn die einen Weg finden würden, um sich nicht zu sehr zu hassen, wäre das eigentlich genau die Art von Typ, die Towns bräuchte.
Ja, aber das Ding, da haben wir auch drüber geredet, dass es hemmt jetzt die Art von Jimmy Butler, hemmt sie Karl Towns, ist es dann irgendwie, weiß ich nicht, will er dann zu viel und ist vielleicht nicht der Typ. Also da sage ich ja immer in solchen Fällen, es ist sehr viel Teesatzlesen aus der Ferne, aber Kaffeesatz, man liest keinen Teesatz, ne?
Ich wüsste es jetzt nicht, ehrlich gesagt, dass man einen Teesatz liest. Ja. Nee. Kaffeesatzleserei, wie Christoph Daum sagen würde.
Ja, auf jeden Fall, vielleicht die Gefahr besteht natürlich, dass man sich wahnsinnig freut, dass man zusammen ist und sich gegenseitig immer wieder erzählt, wie gut man ist, auch wenn man Spiele verliert. Aber es kann natürlich auch sein, dass es dann so ein bisschen, zumindest persönlich, eher gut tut, so ein bisschen eine Wohlfühloase zu haben. Gleichzeitig, ich meine, die defensiven Geschichten und so, also spielerisch ist natürlich dann auch nochmal ein Punkt, ne?
Ja, ich meine, in die Zufriedenheit spielt ja auch irgendwie mit rein, ob du Spiele gewinnst. Und ich glaube halt nicht, dass die Wolves, wenn sie sich um diese beiden Dudes quasi aufbauen würden, dass sie mal irgendwann richtig viele Spiele gewinnen würden. Also das Problem, ich habe jetzt auch eigentlich nichts dagegen, wenn Freunde zusammenspielen. Das will ich damit überhaupt nicht sagen, sondern eher...
Geht gar nicht.
Dass es gerade bei Towns halt ein bisschen so ist, der tut so, als wäre er disrespected, aber in Wirklichkeit haben ihm die Wolves ja, seit er da ist, eigentlich jeden Wunsch erfüllt. Also sie haben auch den Co-Star, der ihn nicht mochte, den haben sie weggeschickt. Sie haben den Coach, der ihn quasi zu hart geritten hat, haben sie weggeschickt. Sie haben ihm den Maximalvertrag so früh wie möglich hingelegt, was okay ist, also was auch richtig war, meiner Meinung nach. Aber es ist ja nicht so, dass sie bisher wirklich viel von ihm gefordert haben. Und jetzt ist das dann ja dann auch wieder ein Szenario. Sie setzen jetzt alles in Bewegung, damit sie seinen besten Kumpel holen können. Scheißegal, ob das jetzt irgendwie ein guter Fit ist oder was auch immer. Sie wollen den ja holen, weil das sein bester Kumpel ist. Und damit signalisieren sie halt, mach du mal einfach genauso weiter wie bisher. Wir lieben dich, wir tun alles für dich. Und dann in 2 Jahren, ach, du bist unzufrieden, weil wir immer noch nicht gewonnen haben. Ja, scheiße. Da musst du wohl Trade fordern. Also letztendlich, dieser sportliche Aspekt, der wird ja nicht unwichtiger, nur weil man dann jetzt einen Kumpel dabei hat.
Definitiv nicht. Wobei, man muss natürlich sagen, also das haben wir, glaube ich, auch, als wir dieses Jahr schon mit den Wolves gesprochen haben, war das ja auch ein Punkt, dass wir gesagt haben, so, sie fangen jetzt mal so ein bisschen an, ja, das Spielerische ein bisschen mehr auf Towns auszurichten. Also, dass sie jetzt zum Beispiel, dass Thibodeau nicht Coach geblieben ist, war ja unter anderem auch darin begründet, dass er A, klar, zu viele Minuten, aber B, auch irgendwie Towns ja teilweise als besseren Spot-Up-Schützen eingesetzt hat oder halt eben nicht so die Offense nicht auf ihn ausgerichtet hat. Klar, da war auch noch Butler da und gleichzeitig Butler wollte selber weg und es war wahrscheinlich einfach irgendwie schwierig. Und dann, ich glaube, die Wahrscheinlichkeit, dass Butler auch bei einem Abgang von Towns irgendwie in Minnesota verlängert hätte, tendierte relativ stark Richtung Null. Ja. Von daher, klar, einerseits natürlich, andererseits gab es schon auch Dinge, wegen denen er vielleicht unzufrieden sein könnte. Aber naja, er ist halt trotzdem irgendwie, das Thema haben wir ja immer. Also wenn du so ein, und wir haben ja später auch noch Damian Lillard, der natürlich auch ein besseres Team um sich hat, aber der dann halt auch mal sagt, Freunde, mir wurscht, ich nehme euch jetzt auf meine Schultern. Und das hat jetzt Towns noch nicht geschafft. Muss auch nicht jeder können. Aber ich bin mal gespannt, wie sich jetzt diese ganze Situation jetzt noch entwickelt. So, jetzt, wir spekulieren jetzt noch, es kann ja auch sein, dass sobald wir die Folge veröffentlichen, dass dann schon irgendein Trade durch ist. Und dann dann könnte man nochmal von vorne anfangen, das ganze Ding zu bereden. Aber es wäre gut, wenn sie beginnen, Spiele zu gewinnen. Ich dachte, ich sag mal jetzt was Besonderes. Also worauf wahrscheinlich jetzt noch die wenigsten gekommen sind. Aber ich bin mir noch nicht sicher, ob es jetzt so schlecht wäre, quasi, wenn Russell käme und man dann versucht, um die beiden rum das Team aufzubauen, weil das Team rund um Wiggins und Towns aufzubauen hat offensichtlich nicht funktioniert.
Ja, und ich bin nicht davon überzeugt, dass Russell ein so viel besserer Spieler ist als Andrew Wiggins, aber ich weiß, das ist ein heißer Take, muss ich trotzdem mal loswerden.
Okay.
Ich bin kein Fan, weißt du ja.
Ich weiß.
Aber ich meine, wer dann super natürlich zu ihnen passen würde, wäre jemand wie Robert Covington, ne?
Das wäre mega gut. wie bekommst du so einen?
Ja, ich weiß auch nicht. Wahrscheinlich nur mit einem 4-Team-Trade.
Ja, ist nicht so einfach. Nee. Ja, gut, wenn man so einen schon hätte, ne?
Ja. Naja, grundsätzlich vielleicht nur kurz dazu, um das abzuschließen, dass sie Covington jetzt getradet haben, finde ich aber insgesamt sinnvoll. Einfach weil zwar hätte man ihn auch behalten können, weil er an sich ganz gut neben Towns passt, aber diese Saison ist halt verschenkt. Es gibt jetzt gerade halt ein Sellers Market, weil einfach ziemlich viele Spieler genau diese Art von Spieler haben wollten. Und auch gerade Covington, der wirklich von, also mindestens noch den Mavs, Sixers und ich glaube, mindestens einem LA-Team ja auch irgendwie gejagt wurde. Also es gab dadurch einfach einen relativ großen Markt und deswegen hat es auch Sinn gemacht, das halt quasi dann da rauszuholen. Wie gesagt, gerade Beasley könnte sich auszahlen. Von daher finde ich den Deal im Vakuum gut für die Wolves. Mal schauen, was dann noch drüber hinauskommt, wovor man Angst haben darf, wenn man möchte.
Schon, einerseits ja 2 Jahre hat er noch Vertrag, Covington, oder nach der Saison? Oder eins?
2, glaube ich.
2.
Beide ja. Zu 12, 13 Mille oder so.
Da bin ich ein bisschen zwiegespalten. Also ja, die Saison schon. Ist halt, das wird nichts mehr. Aber gleichzeitig bist du halt an dem Punkt, du hast ja auch schon gesagt, also so einen Spieler hätte man dann irgendwann dann doch gern neben Towns. Und wenn ich ein Team aufbauen würde und so einen Spieler zu guten Konditionen im Team habe, dann weiß ich, also vor allem einen Spieler, den ich halt zwingend brauche im Prinzip, oder heißt zwingend, aber den ich sehr, sehr, sehr gut brauchen kann, weiß ich nicht, ob so smart ist, auch wenn es ein Sellers Market gibt, auch wenn jetzt das, was sie zurückbekommen haben, gerade mit, also mit dem Pick plus Beasley, jetzt nicht schlecht ist, aber ob ich es 100% sinnvoll finde. Ich weiß, ich bin mir da ein bisschen unsicher. Also es kann sich auf jeden Fall auszahlen und wie gesagt, sie haben jetzt durchaus was bekommen, was ihnen gut steht. Das, aber wenn sie jetzt zum Beispiel jetzt dann Russell stattdessen. Schwierig.
Ja, das können wir da jetzt noch nicht mit einbeziehen.
Bin ich jetzt davon ausgegangen, dass sie zum Beispiel den Pick dann in den potenziellen Trade involvieren wollen, weil die Warriors ja gesagt haben, sie wollen ungeschützten First Rounder und bla bla bla. Also ja, Spekulation natürlich.
Ja.
Aber naja, einen Spieler abzugeben, während du ein Team aufbaust, den du dann später wieder brauchst. Andererseits, vielleicht sind sie von Covington auch nicht so überzeugt gewesen mehr. Kann natürlich auch sein.
Er ist halt auch 29 und wer weiß, wann die Wolves das nächste Mal so weit sind, dass sie ja ganz okay sind. Also
ja.
Mal schauen. Aber klar, spielt immer mit rein.
Absolut. Jetzt wäre noch ganz kurz abschließend Gerüchte. Was würdest du jetzt grundsätzlich von Wiggins bei den Warriors halten? Sollte es dazu kommen? viel sehe ich, viel.
Nee, ich finde es geil. Also einfach, um mal zu sehen, wie der Typ, der jetzt wirklich nicht frei von Talent ist, in einem Umfeld, also in einem komplett anderen Umfeld funktioniert, wo er eine Art von Leadership hat, die er halt in seiner bisherigen Karriere nicht erlebt hat. Also mich würde es einfach sehr interessieren, ob in einem Umfeld mit wirklich bewiesenen Superstars, die jeder respektiert, außer Ja Morant, ob die ihn quasi retten können. Also retten ist natürlich übertrieben formuliert, aber ob die es schaffen würden, seine Lampe dauerhaft anzumachen, weil dann wäre er vielleicht ein komplett anderer Spieler als der, den wir bisher so kennen. Oder ob er halt einfach so ist, wie er ist und dann war es nicht. Mich würde es einfach sehr interessieren, das rauszufinden. Und ich habe das Gefühl, dass wir es in Minnesota nie rausfinden werden. Was vielleicht übrigens mit Towns auch so ist, aber so, da bin ich noch nicht so weit. Weil er natürlich auch Stand jetzt der viel, viel bessere Spieler ist und auch der talentiertere und überhaupt. Aber ja, Wiggins ist, glaube ich, einer, der von einem Szenenwechsel profitieren könnte. Wie siehst du das?
Genau in die Richtung geht's bei mir auch. Also wie du sagst, also ich glaube, in Minnesota ist es einfach schwierig, vielleicht auch, weil die Rolle dafür ihn einfach auch zu groß ist. Also dieses, ich meine, Anfang der Saison war ja auch viel Ballhändler und er kam als First Pick, zwar nicht von den US gedraftet, aber dann direkt getradet. Irgendwie musste, ja, ganz große Hoffnung und so. Und das, der Spieler, von dem man gedacht hat oder von dem man sich erhofft hat, dass er mal sein würde, ist er momentan noch nicht. Wird er vielleicht auch nicht, wahrscheinlich auch nicht. Und er hat sich, aber ich meine, er hat sich irgendwie angepasst vor der Saison. Jetzt, also er konnte sein Niveau nicht halten vom Anfang der Saison, aber trotzdem ist so ein bisschen was, also so ein kleiner Schalter ist zumindest mal angegangen, was jetzt nicht heißt, also offensichtlich läuft es nicht bei den Wolves. Von daher, aber ich könnte mir auch vorstellen, oder ich fände es auch interessant, mal so einen Szenenwechsel zu sehen und gerade dann eben in so ein System oder in so ein Umfeld wie bei den Warriors, wo du eben dann kommende Saison mit dann Curry zurück, Clay zurück, Draymond, dann ja noch da eine klare Hierarchie hast, wo er auch eine ganz andere Aufgabe im Endeffekt hätte. Eine Aufgabe, die vielleicht auch viel besser zu dem Spieler passt, der im Endeffekt sein kann. Wo er viel mehr abseits des Balls sein kann, wo er mehr cutten kann, was er ja scheinbar, was er ja relativ gut kann, eigentlich schon seit College-Tagen. Also Kevin O'Connor hat da einen ganz interessanten Artikel geschrieben, fand ich, also natürlich sehr, sehr positiv formuliert alles, aber zu Wiggins potenziell bei den Warriors. Und Ja, ich fände es auch interessant. Also wenn er da so wirklich so ein, auch seine, vielleicht seine athletischen Fähigkeiten in dem Teamverbund, der weiß, was er tut, also auch zwischen Draymond und Clay, so in der Defense, vielleicht würde das da auch besser funktionieren. Vielleicht könnte er da seine, seine große Spannweite, seine physischen Voraussetzungen irgendwie nutzen. Vielleicht wäre da auch der, vielleicht wäre er da auch konzentrierter, ich weiß es nicht. Also ich fände es schon interessant. Er müsste weniger dribbeln. Das wäre vielleicht, vielleicht sind die Warriors wieder light years ahead und haben was gesehen, was.
Das wird irgendwie, irgendwie wäre das geil. Also ja, ich würde es ziemlich feiern. Die Wahrscheinlichkeit ist wahrscheinlich, ist, die Wahrscheinlichkeit ist wahrscheinlich, meine Fresse. ist wohl etwas höher, dass er einfach ist, wie er ist, aber man muss es zumindest noch nicht aufgeben. Also vielleicht es ist immer noch möglich, dass sowas passiert.
Vielleicht wird der neue Andre Iguodala.
Das glaube ich nicht.
Wer weiß.
So, es ist lustig, dass du einen der wahrscheinlich intelligentesten Spieler der letzten 20 Jahre mit den Wiggins vergleichst. Aber ja, klar. Positiv denken, ne? Immer positiv denken. Klar.
Ja, macht hilft manchmal. Ja. Eigentlich habe ich es auch nur gesagt, um jetzt sagen zu können, apropos Andre Iguodala.
Ich habe es geahnt.
Ja, ne? Ich dachte, ich mache es mir mal ganz leicht. Die Trade-Deadline nähert sich und Andre Iguodala hat immer noch keine Minute
auf. Nähert sie sich oder nähert sie sich?
Sie eher nähert sich.
Okay.
Von diversen
Wollte nur sicher gehen, sorry.
Ja. Nein, aber es ist demnächst soweit mit der Trade-Deadline und Andre Iguodala hat immer noch keine Minute NBA gesehen dieses Jahr und man spekuliert jetzt, wo es denn hingehen kann. Er würde ja gerne zu einem Contender. Man spricht von LA. Also ich meine, Houston dürfte jetzt raus sein wahrscheinlich, oder?
Ja, nur Buyout-mäßig eine Option,
ja.
Glaube ich. Also sie dürfen ja noch bis zu 12 Millionen aufnehmen, aber damit kommen sie noch nicht in die Nähe von Iguodala, der glaube ich bei 17 Millionen
17, glaub ich, sind's, ja.
oder sogar ein kleines bisschen drüber steht.
Ja.
Also das sehe ich nicht, das wäre nur quasi auf dem Buyout-Markt eine Option, aber wenn er den Buyout bekommt, dann geht er nach Los Angeles, aller Wahrscheinlichkeit nach,
ja,
zu einem der beiden Teams dort.
Und dass er ihn bekommt, ist auch nicht ganz klar, weil die Grizzlies suchen ja nach wie vor nach einem Trade oder nach einem Trade-Partner und jetzt ist dann irgendwie durchgesickert, dass er wohl ja nicht, also auch bereit wäre, die ganze Saison auszusitzen, wenn er jetzt nicht dort landet, wo er gern landen würde. Ne?
Ja, ein bisschen so ähnlich hat er es ja sogar offen gesagt bei einem, ich glaube bei The Jump, war auf jeden Fall bei einer ESPN-Sendung, wo er halt so heißt, ja, eigentlich ist das super für mich, vielleicht bringt mir das noch ein paar zusätzliche Jahre in meiner Karriere. Das war übrigens der Punkt, wo ich gedacht habe, jetzt langsam ist es ein bisschen drüber. Also ich finde es grundsätzlich jetzt nicht geil, aber in Ordnung, dass er halt sich im Sommer geeinigt hat mit den Grizzlies auf, hey, schaut, dass ihr mich tradet, ich bin jetzt nicht beim Team. Also das war ja eine einvernehmliche Entscheidung, das war ja nicht so, dass er gesagt hat, nur auf keinen Fall, also zumindest ist die Darstellung so, sondern das wurde ja gemeinsam beschlossen. Wer weiß, ob er das gemacht hätte, wenn er von Anfang an gewusst hätte, wie gut die Grizzlies mittlerweile sind, aber es ist jetzt nun mal so. Und ich finde es okay, ich finde nur, man muss sich damit dann nicht unbedingt öffentlich hinstellen und so das so darstellen als, ja, keine Ahnung, als wäre das irgendwie gerade ein total geiles Szenario, weil das ist dann irgendwann einfach ein bisschen respektlos gegenüber den Spielern, die es halt machen. Deswegen, eigentlich habe ich keine Probleme mit seiner Entscheidung, das zu tun, mit dem Verhalten mittlerweile. Das finde ich einfach ein bisschen drüber, um ehrlich zu sein. Und deswegen kann ich auch verstehen, warum die einzelnen Spieler davon dann ein bisschen genervt sind. Also die Aussage jetzt von Dylan Brooks fand ich absolut nachvollziehbar, dass er gesagt hat, es wäre irgendwie, also ich hoffe, dass sie jetzt bald einen Trade finden, damit wir dann gegen ihn spielen können und ihm irgendwie zeigen, worum es hier bei uns geht. Das finde ich halt total legitim. Und auch, dass Morant das unterstrichen hat und sich danach noch ein kleines Twitter-Battle, wie man das unter den Kids so sagt, mit Steph Curry geliefert hat, auch das finde ich auf alles vollkommen legitim. Eigentlich alles eher eine unterhaltsame Geschichte.
Ja, es war irgendwie auch oft, also es war irgendwie eher lustig. Also
dass
Steph Curry dann Andre Iguodala mit Championship Trophy, oder war es sogar mit Finals MVP Trophy auch, weiß gar nicht.
Nee, ich glaube, das war einfach mit dem
mit Championship Trophy
und halt der 3.
Genau, und dem Finger auf den Mund. Emoji. Und als Ja Morant danach.
Wir sind so jung, es ist unglaublich.
Er ist stark, oder?
So hip.
Am Zahn der Zeit. Damit wir auch schon wieder nicht am Zahn der Zeit sind, weil wir das gesagt und diesen Ausdruck verwendet haben.
Tut mir leid, ich entstaube gleich mein Kimono.
Ja, also. Genau. Und Morants Antwort mit Durant dann fand ich eigentlich ganz geil. Also mit dem.
Ja, voll.
Fand ich witzig. Ja, aber ich bin auch an dem Punkt, wo ich auch die Grizzlies einfach verstehen kann. Also ich als Spieler, der neu in die Liga kommt, Fan schon, also ich kann die Entscheidung von Iguodala auch nachvollziehen, zu sagen, hey, ich habe jetzt einfach nicht mehr so viele Jahre und ich bin jetzt getradet worden, ich hatte da auch kein Mitspracherecht und vielleicht ist es meine vorletzte Saison und oder beziehungsweise wenn ich die komplett durchspiele, ist es vielleicht meine letzte Saison und so möchte ich nicht aufhören und wenn können wir uns einigen und wir einigen uns, finde ich okay. Als Spieler, der neu in die Liga kommt, fände ich es trotzdem irgendwie schade, wenn ich jetzt dieses Wissen von Andre Iguodala nicht vermittelt bekäme.
Ja.
Und dann eben, wenn es dann halt einfach, wenn sich das dann eben so zieht, wie du auch sagst, dass dann halt, dass er es dann auch so ein bisschen so darstellt, dass wäre das eigentlich eine ziemlich coole Situation für ihn und dieses Team merkt dann auch, dass viel mehr möglich ist und trotzdem ist von ihm immer noch keine, ich meine, er könnte ja auch sagen, hey, also ich spiele es halt für die Grizzlies, ist ja auch, wie auch ganz interessant.
Wäre auch eine Möglichkeit. Ja, sieht so aus, als kämen sie in die Playoffs, also sind im Moment zumindest da gut dabei und das wäre ja, also könnte ja auch Spaß machen. Auch diese Mentorrolle könnte ja Spaß machen.
Könnte Spaß machen. Eben genau, wenn er sie annehmen würde und dass da denn die jungen Spieler irgendwie da nicht ab einem gewissen Punkt dann einfach nicht mehr so viel Verständnis aufbringen, kann ich nachvollziehen. Und ich meine, ja, irgendwie, so ein bisschen ist es halt auch, zeigt es, also treibt so ein bisschen auf die Spitze, was halt so, wo das System halt, glaube ich, auch so ein bisschen schwierig ist einfach. Du hast halt Iguodala, der 17 Millionen verdient und sagt mir, ja gut, der kriegt 17 Millionen und soll halt machen. So, ja. Ich meine, ja, ich finde schon auch zu sagen, hey, ich mache nichts und ich will genau das und ich bekomme halt noch das Geld, finde ich einerseits auch schwierig, andererseits entschädigt dich Geld halt nicht für alles und du hast jetzt halt den Fall, dass eben einer der verdientesten Spieler der letzten Jahrzehnte irgendwie halt getradet wurde zu einem Team, das jetzt mal mit Beginn der Saison keine Ambitionen hatte, Spiele zu gewinnen und ja, er konnte an dieser Situation nichts ändern. Und er möchte halt, wollen wir noch ein bisschen spielen und möchte aber halt eben das nicht tun, ohne Chancen auf Siege zu haben. Und er hat durch seine Position innerhalb der Liga, hat er genug Leverage zu sagen, hey, so, also ich spiele nicht und ich warte, bis ihr mich tradet. Ich möchte getradet werden, beziehungsweise ich möchte zu einem Team. Also er wäre ja auch für ein Buyout, wäre für ihn ja auch okay. Das Team sagt dann aber gleichzeitig, ja nee, wir wollen auch ein bisschen Gegenwert haben. Und dann hast du, am Ende sind es beiden die Hände gebunden irgendwie. Und jetzt steht jeder so ein bisschen komisch da. Beziehungsweise jetzt hast du halt irgendwie so eine, weiß nicht, so eine High-Noon-Situation oder so eine Angsthasen-Situation. Wer weicht zuerst aus oder wer blinzelt zuerst oder was auch immer. Und jetzt ist halt schwierig, da irgendwie einen Ausweg zu finden.
Ja, also was auch John Hollinger, der bei den Grizzlies im Front Office vor ein paar Jahren oder glaube ich sogar bis zum letzten Jahr noch mal gearbeitet hatte und jetzt für The Athletic wieder schreibt, auch bei Twitter zur Sprache gebracht hat. Einerseits ist ja so, die Wahrscheinlichkeit ist ja im Moment, es wird keinen Trade geben, weil einfach das schwierig ist, da das passende Gehalt und Pick und was auch immer zu finden. Ja. Also einfach, und man weiß ja auch nicht, wie gut er jetzt gerade noch ist und man hofft ja auf diesen Buyout. Und deswegen ist die Wahrscheinlichkeit ja relativ groß, aber es gibt halt auch noch die Möglichkeit, das wäre, wenn die Grizzlies halt Arschloch sein wollen, was ich jetzt mal nicht glaube, aber was im Rahmen ihrer Möglichkeiten liegt, dass sie halt warten, bis die Deadline verstreicht, wo man seinen Playoff-Kader nominieren kann und ihn halt dann erst diesen Buyout machen. Und dann könnte er halt nicht mehr bei einem Playoff-Team unterschreiben. So, deswegen muss er da auch ein bisschen aufpassen, dass er sich halt da nicht zu weit aus dem Fenster lehnt. Also deswegen hatte mich das auch gewundert, dass da dieser öffentliche Auftritt kam. Letztendlich war es ja für ihn eine vielleicht nicht perfekte, aber okaye Situation, einfach abzuwarten. Gibt es jetzt einen Trade? Wenn nicht, dann finden wir halt eine Möglichkeit, nachdem die Deadline durch ist, was ja immer das Wahrscheinlichste war. So, keine Ahnung, hat er sich da vielleicht ein kleines bisschen aus dem Fenster gelehnt, auch wenn ich letztendlich nicht glaube, dass die Grizzlies das machen werden, weil letztendlich spielen da auch immer Beziehungen zu gewissen Agenten noch eine Rolle und meistens sind die Agenten so mächtig ja auch, weil sie 45 Spieler jeweils vertreten, dass man sich das nicht verscherzen will mit irgendjemandem.
Nee, eben, man möchte auch nicht die Franchise sein, die einen so anerkannten Spieler am Ende dann willentlich in eine sehr, sehr blöde Situation manövriert, einfach um ihm eins reinzudrücken. Also das bleibt ja irgendwie auch hängen, egal wie jetzt sich Iguodala selber verhält, egal was er da macht. Also ich glaube, da kann ich mir nicht vorstellen, dass da wirklich so ein, dass sie das wollen und auch, dass sie es dann am Ende machen. Also das wäre dann ein bisschen zu viel. Aber wie gesagt, ich finde, bin mal gespannt, wie sich die Situation löst.
Ja, ich meine, das Wahrscheinlichste ist nach wie vor, dass er halt irgendwie nächste Woche oder so seinen Buyout bekommt und dann letztendlich auch seinen Willen bekommt und irgendwie in LA anheuert. Aber mal schauen.
Und dann sehen wir, wie gut er wirklich ist noch. Da sind wir dann auch gespannt. Dann Kann es natürlich sein, dass er in den Playoffs dann tatsächlich auf die Grizzlies trifft, dann ein kurz Playoff-Rennen im Westen ist sehr, sehr offen. Also wir haben eigentlich von Memphis bis jetzt, also da ist die Wahrscheinlichkeit dann nicht mehr so hoch, aber eigentlich bis zu den Kings haben wir 6 Teams, und sind nur, die nur 6 Siege auseinander sind. Also die Grizzlies, Blazers, Kings, Pelicans, Suns und der Vollständigkeit halber bringe ich jetzt noch die Spurs mit rein. Also die machen es am Ende eh nicht. Also die kommen nicht in die Playoffs, wissen wir ja, seit vor der Saison. Aber also die 6 können es noch schaffen und es ist irgendwie ein witziger Mix, ne?
Sehr unterschiedliche Teams, ja. Also auch wenn man irgendwie überlegt, wen man da jetzt am liebsten in den Playoffs haben würde, finde ich gar nicht mal so einfach. Also ich schaue den Grizzlies extrem gerne zu, ich schaue aber auch beispielsweise den Pelicans jetzt relativ gerne zu. Mhm. Bei den Suns wäre es irgendwie mal wieder eine coole Geschichte, auch wenn ich es mir bei denen absolut nicht vorstellen kann, dass sie es schaffen, aber ja. Dazu halt die Spurs, die seit 12 Jahrhunderten immer in den Playoffs waren und halt versuchen, ihre Serie am Leben zu halten, die aber, also auch wenn ich darauf getippt habe, dass sie die Playoffs erreichen, auch übers Over habe ich getippt, was nicht passieren wird, also da können wir uns schon mal sicher sein, aber da ist es halt, von denen habe ich eigentlich genug gesehen, um ehrlich zu sein. Über die letzten Jahre auch genug Playoff-Runden, wo sie eigentlich halt so klar das schlechtere Team waren, dass es jetzt nicht wahnsinnig spannend war. Also letztes Jahr gegen die Nuggets war es spannend, aber gerade diese Warriors-Serien, die haben einem dann teilweise schon zu Beginn der Playoffs ein bisschen den Wind aus den Segeln genommen. Oder, also ich glaube, letztendlich war es sogar nur eine Serie, aber die fühlte sich an wie 4 Serien. Und von daher, ja, also wenn es nach mir ginge, würde man die wahrscheinlich am ehesten rausnehmen und wahrscheinlich schaffen sie es deswegen.
Bin ich mir nicht so sicher, dass es was wird in San Antonio. Aber ich wünsche, mir geht's ähnlich wie dir, dass ich, wenn ich so auf die Liste gucke, eigentlich alle gerne dabei hätte. Also wenn ich die Grizzlies sehe, also okay, passt so für mich, wie es jetzt aussieht, weil ich glaube, die Thunder wahrscheinlich, die werden es auf jeden Fall schaffen, denke ich. Die sind 5
ja.
5 vor den, also
die auf, sind für mich ziemlich
genau, safe. Genau, 5 vor auf Platz 7 von den Grizzlies. Und also ich hätte halt schon, also ich fände es schon cool, dieses junge Team mit seiner, ja eigentlich mittlerweile Rational Confidence, also da irgendwie in den Playoffs in der ersten Runde wahrscheinlich gegen die Lakers zu sehen und dann irgendwie Morant, dann wie es, also es ist ja keine Arroganz oder keine Respektlosigkeit, was er so liefert, es ist halt einfach, er hat halt ein gewisses Vertrauen in seine eigene Stärke und scheißt sich halt im Endeffekt nicht so. Das fände ich eigentlich ziemlich cool, direkt im ersten Jahr und dann auch direkt gegen LeBron zu sehen.
Ja, also auch einfach, weil man dann binnen sehr kurzer Zeit wird das halt von einem League Pass Favoriten zu einem Namen, den halt dann irgendwie auch jeder NBA-Fan kennt, weil Stand jetzt werden halt viele Leute noch nicht wahnsinnig viel von ihm gesehen haben. Also halt wahrscheinlich dann, wenn sie es eher ein bisschen lose verfolgen, die Zahlen sehen und denken, ja, okay, das ist ja dann wohl der Rookie of the Year, ist ja gut, aber wie viele Leute sich dann wirklich Grizzlies-Spiele bisher angeguckt haben, wer weiß, ne, aber das wäre halt gleich die größtmögliche Bühne, deswegen wäre das schon eigentlich extrem cool.
Nee, fände ich auch. Also das würde mir schon sagen. Und dann denke ich mir, okay, Blazers Lillard gehört eigentlich in die Playoffs. Also hat uns ja auch einige der schönsten Playoff-Momente so der letzten Jahre beschert. Suns, okay. Habe ich jetzt kein großes Spurs, bin ich jetzt auch nicht unbedingt. Und dann, ja, Pelicans mit Zion im ersten Jahr wäre natürlich auch ganz cool, weil ich denke, die nächsten Jahre haben sie noch ein bisschen mehr Gelegenheit. Von daher, also vielleicht einfach soll es, für meine Begriffe kann es gern so bleiben, wie es jetzt steht. Wobei vielleicht,
Lillard hat's mit Dame ist halt schwierig, ne?
Ja, das ist halt wirklich schwierig. Ich meine, die Möglichkeit besteht, sie haben jetzt zwar verloren letzte Nacht gegen die Nuggets, aber sie haben ja wieder ihre kleine Januar-Serie gestartet, Januar-Februar-Serie, wo sie dann plötzlich wieder alle Spiele gewinnen, dann auch in L.A., auch gegen die Jazz und so. Und von daher geht vielleicht was. Ich meine, den Pelicans muss man natürlich sagen, dass sie, glaube ich, den einfachsten Rest-Schedule haben, ne?
Ja, sie hatten bisher den härtesten. Jetzt dreht sich's dann langsam in die andere Richtung. Ja.
Also da, vielleicht ist es da einfacher aufzuholen für die, also sind wir mal gespannt. Dann behalten wir das mal im Auge und vergeben damit einen Award, würde ich sagen, oder?
Machen wir das.
Es ist ein Award, der uns einerseits nochmal etwas traurig stimmt, der andererseits aber dann wiederum sehr verdient ist. Es ist der Kobe Award, der an Damian Lillard geht.
Applaus.
Und weshalb das so ist, erklärt euch jetzt der Ole.
Ja, also letztendlich, weil er, das haben wahrscheinlich die ein oder anderen Leute auch mitbekommen, über die letzten Wochen komplett am Rad gedreht hat, also eine ziemlich außerirdische Performance an die andere gereiht hat. Also wir sparen uns jetzt mal die aus der vergangenen Nacht gegen die Nuggets, die ihn halt mal wieder, weil er einfach weil Gary Harris ihn einfach hasst und er Gary Harris hasst, ihn kaltgestellt haben. Aber davor wirklich ein Spiel nach dem anderen mit 61 Punkte, einmal 54, einmal 51, dazu irgendwie immer wieder über 10 Assists, also einfach extrem beeindruckend. Und was, weshalb man das so ein bisschen, oder weshalb es mich so ein bisschen an Kobe erinnert hat, ist halt einfach diese Realisierung. In dieser Saison läuft bisher eigentlich nicht viel für die Blazers. Es sind, gab unheimlich viele Verletzungen, so von dem geplanten Kader, den es irgendwie, den man sich im Sommer vorgestellt hat, ist fast nichts übrig geblieben. Die Playoffs galten schon als sehr, sehr unwahrscheinlich. Sie sind immer noch bei weitem nicht safe, aber er hat es halt so ziemlich auf eigene Faust jetzt einfach dafür gesorgt, dass sie wieder mitten in der Verlosung sind und dass sie halt auch so ein Team sind, wo sich jetzt keiner unbedingt drum reißen würde, gegen sie zu spielen, weil einfach dieser eine Typ jederzeit jedes Spiel übernehmen kann. Und das ist so ein bisschen das, was mich daran halt an Kobe erinnert, weil wir haben letzte Woche ja auch ein bisschen drüber gesprochen, diese Jahre, nachdem Shaq war, wo Kobe wirklich einen Supporting Cast hatte, der nicht toll war, und das will ich jetzt gar nicht mit den Blazers zwingend vergleichen, weil einen CJ McCollum hätte Kobe wahrscheinlich ganz gerne gehabt, aber auch da gab's beispielsweise diese eine Serie, wo sie halt gegen den First Seed, die Phoenix Suns, rein sind und halt einfach mal wegen Kobe, weil der einfach nicht zu kontrollieren war, trotzdem irgendwie eine Chance hatten und mit 3-1 in Führung gegangen sind, und einfach weil er es nicht akzeptiert hat, dass eine Saison einfach nicht so läuft, wie sie laufen soll. Ja, in der Hinsicht Lillard, zumal auch im ersten Lakers Heimspiel nach dem Tod von Kobe hat er auch in LA gespielt, hat da auch die beste Leistung von allen Spielern gezeigt, und deswegen kriegt er den Award in dem Fall.
Verdientermaßen auch, und zumal er ja auch auf diverse Arten scoren kann, also wie Kobe, und diese Craftiness irgendwie mitbringt. Also ich finde es schon immer krass, wenn du ihm so zuschaust, auch gerade für die letzten Spiele. Also klar, dieses Pick and Roll mit Whiteside, du hast ja auch in deiner Kolumne einen langen Part zu Lillard gehabt, in dem du das nochmal aufdröselst, also wie effizient er aus dem Pick and Roll heraus ist. Also ja, ich meine, er steigt halt einfach quasi ansatzlos, kann er zum Dreier hochsteigen, kann, also wenn der Defender irgendwie nur einen Schritt zurückbleibt, hat, also er dreht halt seine Schultern extrem gut Richtung Korb, deswegen wirft er seinen Wurf irgendwie so los. Und Isolation war, glaube ich, auch ein Punkt, oder, in der Kolumne?
Genau, da ist er auch besser denn je.
Genau, und da...
Und mittlerweile auf Platz 2 in Sachen Effizienz und Volumen hinter Harden.
Ja, und da halt diese Kombination aus A, sicherem Wurf und schnellem Wurf und diesem schnellen ersten Schritt, das heißt, als Defender, ja, du kannst... Pick your poison sozusagen, und diese Range ist natürlich auch noch abgefahren. Also wenn er da mal so kurz hinterm Logo hochsteigt, als stünde er irgendwie in der Zone, und er hat halt, ja, er bringt halt irgendwie so er komplettiert sein offensives Arsenal immer mehr, habe ich so das Gefühl. Und auch wenn du denkst, okay, er ist jetzt schon an so einem Punkt angekommen, der schwer nochmal zu überschreiten ist, gerade für den Spieler, der körperlich ja zumindest, was die Größe angeht, so ein bisschen limitiert ist. Aber irgendwie kriegt das trotzdem immer noch mehr hin, und das finde ich schon echt, also ich schaue ihm schon wahnsinnig gern zu, muss ich sagen.
Ja, absolut. Also es gibt auch kaum einen Spieler, der so schnell die Information verarbeitet, wie er jetzt gerade verteidigt wird und darauf reagiert. Also, und dann also immer wieder die perfekte Lösung findet, ob das dann ein eigener Abschluss ist oder ein Pass, wo er auch so ziemlich jeden im Repertoire hat mittlerweile. Also ich habe ihn früher immer so primär halt als Scorer gesehen, aber er ist ja auch bei den Assists ist er im Moment auf Career-High-Kurs, hat fast 8 im Schnitt plus 30 Punkte. Also ist auch alles nicht ganz so übel, was er da momentan abliefert. Und was ich auch noch extrem abgefahren finde, das hatte ich ja auch bei Twitter noch geschrieben, dass er die zweitmeisten Pick-and-Rolls der Liga läuft, aber dabei die höchste Effizienz hat, was halt in der Kombination echt nicht so schlecht ist. Also in Spielzügen, in denen Lillard als Pick-and-Roll-Ballhändler entweder danach selbst abschließt oder der Spieler direkt nach ihm abschließt, nach seinem Pass, haben sie ein Offensivrating von 115, was halt doch sehr, sehr gut ist. Und das so als nur eine Facette seines Spiels, also als die wichtigste, aber nur eine, weil er auch so viele andere Arten auch noch hat. Das ist schon sehr, sehr stark. Und das ist lange so ein bisschen untergegangen, dass Lillard im Zuge oder trotz dieser enttäuschenden Blazers-Saison individuell das wohl beste Jahr seiner Karriere spielt, was eigentlich bei ihm ja eigentlich seit Jahren ja immer so ist. Er packt immer, also wie du gesagt hast, er packt immer noch ein bisschen einen drauf. Hat er dieses Jahr auch gemacht, und das ist eine Weile ganz schön untergegangen, und jetzt kam halt diese krassen explosiven Leistungen plus auch ein paar Siege. Und jetzt steht er halt so im Fokus, wie er es auch verdient hat.
Absolut, finde ich auch. Also, was mich auch mal wieder beeindruckt, ist diese Kontrolle, mit der er spielt. Also, du sagst, er reagiert unglaublich schnell auf das, was die Defense ihm anbietet. Und auch wenn er in einem hohen Volumen wirft, wirkt selten so, als würde es wirklich erzwingen. Also klar, gibt's solche Spiele, also kein Spieler ist ja perfekt, aber trotzdem finde ich, im Großen und Ganzen ist da, ja, kontrolliert er das Geschehen relativ gut. Also, es gab auch gegen die Jazz, gab's ja irgendwie eine Situation, wo sie ihn zu dritt irgendwie verteidigt haben, kurz hinter der Mittellinie und auch Rudy Gobert da war und er die Situation aber trotzdem eigentlich relativ entspannt gelöst hat. Und solche Sachen finde ich schon krass. Und was ich da halt eben auch beeindruckend finde, ist, dass er, also natürlich schultert er die ganze Geschichte und natürlich wirft er viel oder schließt viel ab, aber ich finde, er wirkt dabei nicht jetzt wie Meister Scheuklappe. Weißt du, wie ich meine? Er ist jetzt nicht so, als wäre, er wirkt jetzt nicht wie der große Egoist, der jetzt meint, irgendwie ballern zu müssen, sondern es wirkt schon zielgerichtet.
Ja, absolut. Also er macht es ja auch nicht irgendwie auf eine ineffiziente Art und Weise, sondern nimmt halt die Würfe, die er kriegt, aber gibt den Ball ja auch gerne ab. Wie gesagt, von diesen krassen Leistungen, die er jetzt zuletzt hatte, er hatte in fast jedem Spiel halt zusätzlich auch noch irgendwie 10 Assists. Also das ist absolut keine Ego-Performance von ihm.
Ja, glaube ich, 10, also in diesen 6 Spielen mindestens, oder sein Schnitt war 10 plus Assists, also von daher ist das,
kann man anbieten
und hat definitiv den Kobe Award verdient.
Ja.
Sollen wir uns damit der jüngeren Generation widmen? Beziehungsweise der ganz jungen Generation.
Der gerade erst geschlüpften Generation.
Der gerade erst debütierten
Generation. Ja.
Zion Williamson. Spielt seit knapp 2 Wochen NBA, war jetzt vergangene Nacht ein bisschen undankbar, nach knapp 2 Wochen gegen die Bucks mit Giannis und auch Brook Lopez irgendwie spielen zu müssen, wenn du in Korbnähe spielst. Aber auch da, wie bei Lillard, klammern wir mal ein bisschen aus. Und
das ist nie passiert.
Und stellen zumindest in meinen Augen grundsätzlich fest, dass das alles schon sehr, sehr gut aussieht bei Zion, finde ich. Also wenn du ihn so ein bisschen gerade so im linken Post beobachtest, wie er sich da A, natürlich Platz verschafft, wie er B, auch sich geschickt und explosiv Richtung Korb dreht, windet, wie er da abschließt, mit Kontakt, wie er seine Masse einsetzt. Also finde ich, sieht schon gut aus. Ich meine, selbst PJ Tucker, der ja selber nicht als wahnsinnig leicht hin und verrückbar gilt, aufgrund seiner Kraft und seines tiefen Schwerpunkts musste schon ordentlich dagegen halten gegen Zion. Und Zion kommt immer wieder, oder bis jetzt zumindest, kam immer wieder an seinen Punkt, an dem er halt irgendwie abschließen kann. Also da so von Null auf, keine Ahnung, weiß jetzt nicht, ob es 100 sind, aber so der Start sah schon relativ, also er war sofort da irgendwo.
Ja, finde ich offensiv auf jeden Fall auch. Also so im ersten Spiel hat es ja irgendwie 3 Viertel gedauert, aber dann hat er halt auch irgendwie mal schnell 4 Dreier reingehauen. Ja. Es waren bisher zwar seine einzigen NBA-Dreier, hat auch seitdem kaum noch welche genommen, aber das war irgendwie schon mal so der erste Zion-Moment und seitdem finde ich es halt auch offensiv sehr, sehr spannend, ihm zuzusehen. Also auch, weil es sehr anders ist als alle anderen Spieler, die man momentan so in der Liga hat. Das ist halt wirklich postlastig, was irgendwie auch ganz nett ist. Er ist wirklich extrem schwer vom Korb fernzuhalten, wenn er den Ball einigermaßen tief bezieht. Ich glaube, das müssen die Pelicans auch noch ein kleines bisschen lernen, wie sie ihn da in guter Lage den Ball verschaffen, weil da gab es ja schon so ein paar Spiele, wo ihnen das ein bisschen schwer gefallen ist. Aber es ist auf jeden Fall ein Stilmittel auf das und natürlich auch sowieso ein Körpertyp, auf den jetzt nicht viele Teams eine Antwort haben. Das ist halt einfach etwas, was man so noch nicht gesehen hat in der Kombination. Deswegen macht es auch ziemlich viel Spaß, finde ich, sich das anzuschauen. Und die Quoten sind ja bisher auch sehr, sehr gut. Was offensiv ist irgendwie so das Einzige, was mir noch ein bisschen sonst an seinem Spiel halt negativ auffällt, ist, dass er teilweise sehr schludrig mit dem Ball ist. Also weil er, glaube ich, auch, das ist aber sicherlich auch eine Timing-Frage. Also manchmal ist er einfach sein Körper nicht schnell genug für seinen Kopf. Also für das, was er nimmt sich dann irgendwie zu viel vor und dann flutscht der Ball ihm aus den Händen. Das passiert relativ häufig noch, ohne dass
er jetzt
der Verteidiger irgendwas für tut.
Er denkt, bevor er sich bewegt, quasi so ein bisschen.
Ja, genau. Und er überhastet einfach. Also teilweise verliert er dann den Ball, ohne dass der Verteidiger dafür irgendwas machen muss. Trotzdem, die Eindrücke bisher sind gut. Was ich auch auffällig finde, dass sie haben ja von den bisherigen jetzt dann 7 Spielen mit ihm, haben sie zwar nur 3 gewonnen, aber in seinen Minuten hatten sie jetzt bis auf das Milwaukee-Spiel immer ein positives Plus-Minus. Das ist jetzt nicht die wichtigste Statistik oder so, aber ich finde es auffällig irgendwie. Das Offensiv-Rating mit ihm liegt bei 112 bisher. Sehr gut. Defense bei 102, das ist noch viel besser. Also einfach, weil die Pelicans bisher auch kein gutes Defensivteam sind. Man muss dazu aber natürlich auch sagen, das ist eine sehr kleine Stichprobe und auch eine, die ich jetzt nicht überinterpretieren würde. Zumal defensiv macht er jetzt bisher auf mich keinen guten Eindruck, um ehrlich zu sein. Also das ist wirkt für mich eher oft noch ziemlich verloren. Also seine die Athletik ist halt krass und ich glaube, dadurch spüren ihn jetzt auch andere Spieler ein bisschen mehr. Also auch wenn er halt irgendwie in der Nähe ist, wenn sie irgendwie denken, ich gehe jetzt zum Korb und dann rauscht da vielleicht einer heran. Aber er steht sehr oft, finde ich, falsch, rotiert nicht richtig und ja, ist halt häufig immer so dann so ein bisschen in Zwischenräumen gefangen und weiß nicht so recht, was er machen soll, habe ich den Eindruck. Also auch das ist sicherlich nicht ganz unverständlich nach der langen Pause und erst zum ersten Mal überhaupt NBA, aber finde ich sehr auffällig zumindest.
Den Eindruck hatte ich auch so ein bisschen, also dass da gerade so im Teamverbund, dass da oft noch, dass ihm da oft noch die Orientierung irgendwie fehlt. Und ich finde auch so ein bisschen, wenn es jetzt ins 1 gegen 1 geht, wirkt auf mich manchmal noch so ein bisschen ja, flat-footed, wie es so schön heißt. Also, dass da so ein bisschen diese Dynamik, die er in der Offense mitbringt, dass sich die da noch nicht so gut übersetzen lässt. Ich finde, das überrascht mich immer, wenn er auch so läuft und den Ball nicht hat, wenn er so vorgeht. Ich finde, er wirkt in solchen Momenten auf mich eher, wenn ich jetzt gar nichts anderes wüsste von ihm, würde er auf mich total schwerfällig wirken.
Und dann ja, kriegt er. Weil er auch immer so nach vorne gekippt ist beim Laufen. Das sieht ja teilweise auch wirklich ein bisschen komisch aus, wie er sich bewegt.
Und plötzlich, da kriegt er einen Ball und auf einmal explodiert oder auch sein zweiter Sprung jetzt beim Rebound oder so.
Das ist unglaublich. Ja. Also wie so ein Flummi geht der halt sofort wieder hoch. Aber wenn er läuft, hatte man echt teilweise den Eindruck, dass es ein schwerfälliger Kleinwagen. Aber es ist ein sehr athletischer Kleinwagen.
Es ist eine witzige Kombination, weil es eigentlich so überhaupt nicht zusammenpasst. Und nee, also klar, defensiv, glaube ich, da sollte sich schon noch einiges tun. Sein Passing finde ich relativ gut bis jetzt. Also zumindest das Gefühl, sagen wir es mal so.
Ja. In Ansätzen sieht man da auf jeden Fall, dass das auch was ist, was er kann.
Was gerade ja wertvoll ist, wenn du jetzt bedenkst, dass er dann, dass seine große Stärke ja dann doch in Korbnähe ist, beziehungsweise im Lowpost ist und dann, dass da wahrscheinlich auch die ein oder andere Hilfe kommen werden muss. Und dass, wenn er dann ein gewisses Gespür dafür hat, wo er den Ball dann am besten hingibt und wie er das anstellt, das dürfte sein, wird seinem Spiel, denke ich, schon groß helfen. Und mit seinem Wurf bin ich ja mal gespannt. Also ich finde es auch sehr positiv, dass er sich halt von diesen 4 Dreiern nicht hat blenden lassen gegen die Spurs.
Dann halt gedacht. Und jetzt irgendwie permanent ballert, meinst du? Und dass er jetzt nicht permanent ballert, meinst du?
Genau, also dass er da schon weiß, okay, es hat jetzt da irgendwie funktioniert und hat auch, also dass er einerseits gesagt, okay, sie lassen mir jetzt den Platz, dann werfe ich, aber dass es jetzt nicht erzwingt, nur weil es da jetzt einmal funktioniert hat. Also es spricht schon, also ich meine, seine Interviews wirkt ja auch immer sehr, sehr geerdet und sehr, sehr realistisch, auch in dem, was er sagt. Und so ein bisschen, das finde ich, so wirkt es auf dem Feld teilweise auch. Also das, ja.
Du, der wird auch bald damit anfangen zu erzählen, dass er immer disrespected wurde.
Mach dir da mal. Zu Recht aber auch.
Keine Illusion. wenn er den ersten MVP-Award eingesackt hat, dann kommt danach das sicherlich auch.
Ich finde es auch ehrlich gesagt ein bisschen skandalös, dass er nicht All-Star geworden ist. Also ich fand sein Debüt auf jeden Fall All-Star-würdig. Von daher.
Ja, auf jeden Fall. Schön. Eigentlich eine Frechheit. Ja. Aber so ist das.
Genau. Ja, bei seinem Wurf bin ich nochmal gespannt, wie der sich noch so entwickelt, aber das war halt zu College-Zeiten schon so, dass sein Handgelenk irgendwie so ein leichtes Abkippen nach innen immer hat. Also, und das da bin ich, muss man mal sehen, aber das ist, also, das kannst du jetzt nach knapp 2 Wochen NBA lässt sich das schwer einschätzen.
Denk auch, aber ich finde es vielversprechend und ich denke auch, dass sich so die, gerade Thema Defense, wo er jetzt ja auch keiner ist, der den Einsatz irgendwie verweigert, sondern eher der im Moment noch ein bisschen einfach lost ist, dass sich das mit der Zeit auch verbessern wird.
Genau, eben.
Also gehe ich stark von aus.
Denke ich auch. Es geht jetzt weniger um die Einstellung als einfach um eine Eingewöhnung. Und das mitten in der Saison und so ist ja auch nicht so einfach. Also da sehe ich positiv einer positiven Entwicklung entgegen.
Ja.
Victor Oladipo. Nicht debütiert, aber zurückgekommen. Nach rund einem Jahr Verletzungspause. Hat jetzt 3 Spiele gemacht, 1-2 steht's. Kommt noch von der Bank am Anfang, Minute Restriction, aber er hat schon zumindest mal einen großen Wurf drin gehabt, gleich im ersten Spiel. Natürlich gegen die Bulls, gegen wen auch sonst.
Ist es dann denn überhaupt ein großer Wurf?
Ja, eigentlich auch irgendwie nicht. Eigentlich ist es eher eine Pflichtaufgabe, dass du so ein Spiel nicht verlierst, wenn du in die Playoffs
bist. Ja. Aber gut, ich meine, ist besser als das danach, weil da haben sie gegen die nichts verloren. Das ist schwierig.
Eben. Dann auch noch gegen die Mavs verloren zu Hause, aber ja gut, also ich meine, es geht es mir eher darum zu sagen, schön, dass Victor Oladipo wieder zurück ist und dass er die Verletzung hinter sich gelassen hat und dann so ein bisschen ein paar erste Eindrücke, weil klar, also wir reden ja immer wieder drüber nach langen Verletzungen. Es dauert einfach so lange. Du hast ja auch, glaube ich, geschrieben irgendwo, dass es halt, dass man ja sagt, so lange wie man verletzt, da braucht man auch wieder, um zu mehr oder weniger alter Leistungsstärke zurückzukommen. Ich hoffe, dass es bei Oladipo nicht so lange dauert, aber natürlich kann man jetzt von den ersten Spielen, in den ersten Spielen noch keine Wunderdinge erwarten. Entsprechend smart finde ich aber eigentlich, wie es die Pacers am Anfang machen, also wie sie ihn so ein bisschen reingleiten lassen eigentlich. Also das, A, natürlich, dass sie ihn von der Bank bringen, aber auch so auf dem Feld, dass er jetzt nicht permanent sofort in jeden Angriff involviert ist, dass sie eben nicht sagen, okay, du musst jetzt dich so schnell wie möglich wieder dran gewöhnen, die erste Option zu sein, sondern so ein bisschen, ja, Offball auf der Weak Side ist, dass er dann durch Handoffs irgendwie, dass man versucht, die Defense schon mal in Bewegung zu bringen und ihm dann irgendwie so leichtere Looks zu geben oder zumindest vielleicht auch eine Driving Lane zu geben und dann aber auch ihn dann aber schon auch mal machen lässt. Also, dass sie da irgendwie so eine versuchende Mischung zu finden. Oder täuscht mich der Eindruck?
Nö, sehe ich ganz genauso. Also, finde ich den richtigen Ansatz. Sie haben ja zuletzt eigentlich auch eine Kombination gehabt, die funktioniert. Das heißt, sie sind jetzt nicht irgendwie gerade, müssen jetzt nicht alles über Kopf werfen und sie sind auch mittendrin im Positionieren um den Playoff-Kampf, weshalb das jetzt auch nicht wie in New Orleans quasi ist, dass da jemand dann fit wird und dann sofort startet und auch nie mehr nicht starten wird wahrscheinlich, sondern es macht Sinn, das halt ein bisschen ruhiger anzugehen. Und ja, ich meine, die ersten Eindrücke, es ist gut, dass er sein Selbstvertrauen noch hat. Ja. Es ist auch gut, dass er kein Problem damit hat zu ballern. Also hat er jetzt schon echt ganz schön viel gemacht. Also hat er jetzt in den 3 Spielen, die er gemacht hat, jemals immer zwischen 21 und 23 Minuten gespielt und insgesamt schon fast 40 Würfe genommen. Das ist echt nicht wenig. Ja. Und allein 21 davon von der Dreierlinie, was jetzt auch nicht wenig ist, aber ja, sie können es sich, glaube ich, gerade erlauben.
3% von draußen, also kannst du schon mal werfen.
Das ist natürlich sehr, sehr gut. Ja, nee, aber also für ihn ist es jetzt einfach erstmal wichtig, glaube ich, seine Luft wieder so ein bisschen zu bekommen, seinen Rhythmus wieder zu bekommen. Und man kann sehr gespannt sein, wie lange das dauert. Also, weil wenn es noch quasi rechtzeitig für die Playoffs soweit ist, dann geht halt für die Pacers potenziell noch ein bisschen mehr.
Ja, es ist halt dadurch so ein bisschen so ein Balanceakt, ne? Also du sagst ja, sie sind so im Kampf um die Playoff-Platzierung, also die Playoffs erreichen sie auf jeden Fall. Und da willst du jetzt natürlich nicht zu viel irgendwie herschenken, aber es ergibt für mich schon auch irgendwie Sinn zu sagen, mach mal, also wirf ruhig auch, wenn es jetzt, also sie stehen jetzt bei 1-2 mit ihm. Und ich meine, gut, das Spiel gegen die Mavs kannst du verlieren, auch ohne Luka Doncic. Gegen die Knicks solltest du nicht unbedingt verlieren, aber ist halt auch mal drin. Von daher aber halt zu sagen, hey, quasi komm aktiv wieder rein, also schau, wie, find deinen Wurfrhythmus im Spiel, ist ja immer noch mal was anderes als im Training, und find auch deinen Rhythmus, was den Drive oder deine eigene Spielgeschwindigkeit angeht, finde ich schon gut. Und dann aber eben halt eben, ja, gleichzeitig musst du natürlich schauen, dass das Spiel sonst außenrum weiterhin funktioniert. Und deswegen, wie gesagt, hatte ich den Eindruck, dass sie es eigentlich ganz gut machen. Natürlich ist es dann manchmal so eine kleine Delle, wenn du halt einen hast, der eigentlich nicht so wahnsinnig verlässlich momentan noch wirft, aber der Blick geht natürlich Richtung Playoffs in Indiana. Und ja, dann musst du das, also dann, ja, bist du natürlich viel mehr drauf aus, dass du ihm dann auch die Möglichkeiten gibst, sich zu entwickeln und seinen Rhythmus zumindest halbwegs zu finden.
Und jetzt, also ich bin jetzt auch gespannt auf die nächsten Spiele. Ja. Also die nächsten beiden, das ist jetzt ein Home and Home gegen Toronto, was jetzt ja auch nicht gerade Laufkundschaft ist. Bin mal gespannt, wie viel man da von ihm dann schon sehen kann.
Auf jeden Fall.
Aber man muss da einfach dann echt immer so ein bisschen im Hinterkopf haben, das bedarf halt Zeit, das ist eine individuelle Sache. Es ist, glaube ich, für die Pacers ganz gut, dass jetzt All-Star-Break ansteht, weil man da halt dann auch nochmal mit dem Team so ein bisschen versuchen kann, bisschen Rhythmus wiederzufinden, und dann schauen wir mal. Also Oladipo wird auf jeden Fall über die nächsten Wochen ein recht interessanter Kandidat bleiben.
Das denke ich auf jeden Fall auch. Das werden wir im Auge behalten, und ich meine, du wirst ja ganz genau hinschauen.
Logisch.
In der Nacht von Freitag auf Samstag. Da sitzt der Kollege Freaks nicht mal wieder am Mikro bei DAZN. Und wenn ihr unvergleichliche Expertise wollt, empfehle ich euch, da natürlich einzuschalten. Und natürlich auch Oles Stimme wieder hören wollt, weil hat auch noch nie geschadet, ne?
Keine Ahnung. Ich muss mir nicht zuhören.
Ja, von daher, nee, aber schaltet gerne ein am Wochenende von Freitag, in der Nacht von Freitag auf Samstag. Raptors gegen Pacers mit Ole Freaks. Und ja, damit würde ich sagen, sind wir eigentlich fast am Ende angekommen. Es sei denn, du hast noch irgendwie eine Fußnote zu irgendeinem der Themen, die wir angerissen haben, oder auch einem ganz neuen Thema?
Boah, ne, ich glaube nicht. Ich glaube, dass wir hören uns eh bald wieder, wenn wenn fürchterliche Trades über die Bühne gehen. Da geht schon noch
witzig
was.
Witzig wäre, wenn jetzt gar nichts mehr passieren würde. Also wird nicht eintreten. Aber wenn es jetzt einfach gewesen wäre. Ja, Freunde, dann würde ich sagen, sind wir am Ende damit. Vielen Dank fürs Zuhören, wie jede Woche. Schön, dass ihr dabei wart. Und ja, wie gesagt, wenn es euch, sagen wir auch oft, wenn es euch gefallen hat, dann hinterlasst uns gerne Rezension auf Apple Podcasts. Abonniert uns auf Apple Podcasts und auf Spotify. Schaut bei Patreon vorbei, wenn ihr das wollt. Und erzählt es natürlich auch gern weiter. Und jetzt würde ich sagen, ja, vielen Dank fürs Zuhören. Genießt euren Tag, euren Abend, euren Morgen und hoffentlich dann bis nächste Woche allerspätestens oder vielleicht schon im Laufe der Woche. Reingehauen.
Reingehauen.